Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Und mit dem ersten Mal, ich schwöre dir, hat mein Sackgeruch auf einmal umgeschlagen.
Was?
Ja!
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken. Der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los.
So.
Das wird spannend.
Das ist spannend.
Ich habe noch nie über mein Sexualleben geredet, ganz ehrlich. Ganz, ganz wenig Ausdrucksweise. Und mal gucken,
ach, krass.
Ja.
Wow, und dann
also mit meiner Frau ganz viel. Also die bombardiere ich damit, aber außerhalb früher mehr, exzessiv manchmal sogar, aber im Rahmen auch, wie ich wenig sexuelle Erfahrung habe, habe ich echt viele Leute gefragt, weil ich gedacht habe, wenn die mir das erzählen, kriege ich mehr Erfahrung, was halt Quatsch ist.
Ja.
Und aber jetzt gehen wir mal richtig.
Cool, hast du dir gedacht, jetzt spreche ich mal mit einer Fremden direkt volle Kanne
absolut.
Los.
Das ist der Safe Raum jetzt. Ja.
Geil, finde ich richtig cool. Schön, dass du da bist.
Danke.
Okay, dann sind wir ready, oder?
Ja.
Worauf könntest du eher verzichten? Orales oder Hand-Action?
Hui, Hand-Action.
Hattest du schon mal Outdoor-Sex?
Ja.
Sex im Wasser, top oder flop?
Top.
Lieber hart oder sanft?
Sanft.
Wie viele Dinge gibt es, die du noch nie gemacht hast, aber auf jeden Fall ausprobieren möchtest?
2, 3 vielleicht.
Sex während der Periode, top oder flop?
Top.
Wie wichtig ist Küssen?
Super wichtig.
Hattest du schon mal Telefonsex?
Ja.
Bist du eher dominant oder devot?
Dominant.
Nachher kuscheln, top oder flop?
Top.
Guck mal, das war's schon. Quickie geschafft.
Yes.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich glaube, das wird eine ganz besondere Folge heute, weil wir eine Zeitreise machen werden.
Ja.
Bevor wir da aber reinstarten, möchtest du dich uns mal kurz vorstellen?
Ich bin Vincent, ich bin 44 Jahre alt. Ich habe Design studiert, Grafikdesign und genau, bin jetzt seit 10 Jahren mit meiner jetzigen Frau zusammen und habe 2 Kinder, 3 und 10 Jahre, genau.
Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Erzähl mir mal von deiner Identität und deiner Sexualität.
Identität männlich. Ganz klar. Und Sexualität hetero. Bi hat sich irgendwie nie ergeben, aber eigentlich eher hetero. Ja.
Mhm. Weißt du, wie viele Sexualpartner du bisher hattest?
Ich habe mal durchgezählt. Also es verläuft immer alles so ein bisschen im Nebel und so. Es waren schätzungsweise so 12, ein Dutzend.
12, okay. Ja. Mhm. Und wie alt warst du bei deinem ersten Mal?
21.
Okay.
Ja.
Okay, ich bin ganz gespannt, was du alles erzählen wirst.
Ja. Ja.
Okay, sehr schön. Dann meine letzte Eingangsfrage. Wann hattest du das letzte Mal Sex und wie war's?
Gestern.
Mhm.
Super.
Was habt ihr gemacht?
Missionarstellung, ganz klassisch. Mhm. Aber wir haben vorher ein bisschen gekuschelt, uns gestreichelt, ich habe sie ein bisschen massiert. Wir haben uns mal Zeit genommen, was mit 2 Kindern echt schwierig ist.
Glaube ich.
Und dann gab es ganz klassischen Missionarsex. Also ich nenne es die Dreifaltigkeit: Missionarstellung, Doggy-Style und Reiten und genau.
Die Dreifaltigkeit.
Genau.
Ich liebe es. Okay, ja, macht Sinn.
Ja. Und es war schön. Es ist, man muss so ein bisschen gucken, ob man noch Zeiten findet, so ein bisschen intim zu sein und auch zusammen zu sein. Und gestern Abend, das war ganz gut. Und die Momente genieße ich. Die kommen bestimmt nochmal wieder, wenn die Kids mal ein bisschen erwachsener sind und vielleicht mal rausgehen, studieren oder eine Ausbildung machen.
Ich drück die Daumen.
Im Moment sind es dünn gesäte oder fein gesäte Momente, aber wenn sie da sind, sind sie umso kostbarer dann. Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie siehst du eigentlich aus? Beschreib mal deine Genitalien bitte.
Okay, also ich habe natürlich gemessen und gemacht und alles drumherum.
So lobe ich mir das.
Wenn er nicht irrigiert ist, ist er relativ klein, also so lang wie mein Daumen bis zur Wurzel.
Mhm.
Also so
scheiße. Also ich würde sagen, du hast so sehr normal große Männerhände, so, ja, ne? Also kann man sich vorstellen.
7, 8 Zentimeter unirrigiert und irrigiert so 15 Zentimeter. Habe ich mal gelesen, statistisches Mittelmaß, aber
ja.
Tut sein.
Ja. Wie ist die Farbgebung und die Frisur?
Die Frisur ist idealerweise blank. Wenn ich dran bin, mal die Kontrolle über mein Leben zu verlieren, weil so viel drumherum ist, wird es auch mal buschig. aber idealerweise blank. Ist ein bisschen temperaturabhängig. In der Regel hat er so einen leicht cremefarbenen, braunen Ton. Zu den Hoden hin wird das auch ein bisschen dunkelbrauner, so ein bisschen Milchkaffeefarben. Genau. Und klar, wenn ich aus der warmen Badewanne komme, dann sind die ein bisschen roter, ein bisschen besser durchblutet, aber eher so hell Kaffee bis Dunkelkaffee. Genau.
Und bist du beschnitten oder unbeschnitten?
Unbeschnitten. Oh. Nicht Gott sei Dank, aber meine Vorhaut, mit der ich großzügig ausgestattet bin, ist auch Quell meiner Freude, indem ich sage, beim Masturbieren tut's ganz gut und auch beim Sex eigentlich auch. Also
inwiefern?
Weil beim Masturbieren die Stimulation wesentlich durch das Hoch- und Runtergleiten der Vorhaut entsteht und das finde ich ganz gut. Also ich habe auch mal probiert, mit gespannter Vorhaut zu masturbieren und einfach dieses Drüberrubbeln über die Eichel.
Ach so, also praktisch du ziehst dann die Vorhaut zurück und rubbelst dann, also machst dann, ich sag mal, Wichsbewegungen, ohne die Vorhaut zu bewegen, weil du die dann zurückhältst?
Nee, im Gegenteil, das habe ich probiert.
Also genau, das meine ich, also das hast du so probiert.
Mit der Haut, also die Haut, dass die immer hoch und runter gleitet und so. Und das stimuliert ganz gut. Und ich finde, es ist nicht so hart, wie wenn du einfach direkt über die Eichel rubbelst und so. Und deswegen bin ich froh, eigentlich mit einer großzügigen Haut ausgestattet zu sein.
Ja, kann ich gut verstehen. Okay, hast du sichtbare Adern oder einen Knick oder irgendeine Richtung?
Adern, das hängt von der Durchblutung ab. Mhm. Also wenn er richtig gut durchblutet, ist an der Wurzel ziemlich dicke Adern. Ansonsten, wenn er normal, auch an der Wurzel, aber nicht so ausgeprägt. Und ansonsten einen schwarzen Fleck auf der Vorhaut. Mhm. Da hat jetzt noch keine Ärztin drauf geschaut, aber der ist in den letzten Jahren noch nicht größer geworden. Also das ist ein Merkmal und ansonsten was noch? Ja.
Kerzengerade? Oder?
Ziemlich kerzengerade, ja.
Ziemlich kerzengerade. Ja. Okay. Wie ist es um deine Eier beschaffen? Ist da?
Habe ich mal meine Frau gefragt, Größe normal. Mhm. Und dann das Biologische, wenn es kalt ist, dann näher am Körper. Wenn es warm ist, baumeln sie ein bisschen. Kampf der Gravitation, sage ich immer. Das ist mit dem Alter leider nicht besser. Ich schäme mich da ein bisschen, aber ist halt ganz normal der Funktion gegeben und im Alter auch. Ne?
Vincent, ich fand das so charmant, wie du mich angeschrieben hast und würde da gerne direkt einsteigen, weil ich glaube, das wird eine besondere Folge. Und zwar hast du mir eine Mail geschrieben und hast, ich kann es jetzt natürlich nicht genau zitieren, aber du hast im Sinne geschrieben von: Hey, dein Podcast ist ein wichtiges Konzept. Ich glaube, das hätte ich früher gebraucht. Und wenn du möchtest, komme ich vorbei und wir machen eine kleine Zeitreise, was ich dem jungen Vincent sagen würde. Ja. Ich find's mega. Für unsere Zeitreise haben wir uns auch Zeitreisen-Snacks besorgt, ne? Was man so alles braucht, um den Zuckerschock zu bekommen.
Oh Mann. Na, da ist alles dabei. Da ist Fett, Salz und Zucker, alle wesentlichen Bestandteile.
Exakt. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir snacken uns ein bisschen durch. Und zwar habe ich hier, ein bisschen Weingummi.
Für mich gibt's auch Schokolade.
Wir knuspern und knistern vor uns hin. Und dann würde ich sagen, musst du gleich mal erzählen, was dich dazu gebracht hat, zu sagen, boah, Zeitreise. Der junge Vincent müsste Sachen erfahren. Mhm. Was sagst du, wo fangen wir an?
Eigentlich, wenn ich 30 Sekunden hätte, mich mit meinem jüngeren Ich zu unterhalten über Sex, würde ich eine Botschaft bringen, die irgendwie meine Frau so gut fand, als wir unsere Beziehung begonnen haben. Und da habe ich gesagt, Sex ist nicht auf Anhieb gut, der muss sich entwickeln. Man muss sich finden. Die ersten Male werden super kacke, aber ich glaube, wir finden einen Weg. Und wenn ich das meinem jüngeren Ich erzählen könnte, über 90%
das Thema die ganzen schon, Probleme gelöst.
Werden schon gelöst, ja, genau.
Das heißt, du bist früher mit dem Gedanken daran gegangen, das muss jetzt gut sein.
Das muss gleich gut sein. Crazy. Im doppelten Sinne. Das heißt, das muss gleich gut sein, sofort gut sein. Und das muss für beide gleich gut sein. Mhm. Und da habe ich mich natürlich massiv unter Druck gesetzt damals, was halt völlig Banane war. Und auch vor der Versagensangst, das hat wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, bis es dann mal losging.
21 war es, hast du gesagt, ne?
21, ja.
Und hattest du davor sexuelle Erfahrungen?
Also Richtung Handjobs, Blowjobs und so, nee, gar nichts. also das Küssen, Zungenküssen, lass mir mal überlegen, also marginal, nichts wirklich, an das ich mich noch erinnern könnte. Also wahrscheinlich gar nichts, nee.
Und war das was du gerne wolltest und aber sich nicht ergeben hat? Oder hast du auch das abgeblockt sozusagen, weil du schon von Anfang an Druck gespürt hast?
Also ich glaube, war ich ein Spätzünder. Also ich weiß, dass es für mich schon total cool war, mit einer Frau zu knutschen. Zungenkuss war mein Traum. Und das andere, eine Mischung aus beiden, also ein bisschen abgeblockt. Also ich habe das immer hinter so einer gewissen Unbeholfenheit oder so einer Verpeiltheit verborgen und so.
Ach. Ja. Inwiefern kann ich mir das vorstellen?
Indem ich einfach strunzdoof war. Die Frauen haben so klare Signale gesendet, damals Mädchen, haben so klare Signale gesendet und ich habe mich einfach dumm dran gestellt. Klassische Geschichte, das war ich weiß es nicht mehr, ich glaube im Sportunterricht. Und dann stehe ich in der Dusche und dann sagt eine damals Bekannte von mir, komm doch mal rüber, ich bin doch gerade am Duschen und so.
Okay, das ist ja sehr eindeutig.
Das ist eindeutig. Ich hab mich so dumm dran gestellt. Aber das große Ganze war die Angst davor, mich abzuliefern.
Crazy. Und woher kam das, dass du gedacht hast, du musst abliefern? Also, weil, ne, wenn wir sitzen jetzt als erwachsene Menschen voreinander. Und wenn ich mir jetzt denke, Teenager, ja, du musst da gar nichts abliefern. So, Teenagertum ist zum Entdecken und mal gucken und ne, so, aber.
Auch mal Fehler machen.
Und genau.
Schwierig. Wir können klassisch bei den Eltern anfangen. Also ja. Das war eher so der luftleere Raum, wenn ich das sagen müsste. Die haben mir Raum gegeben, haben aber im Wesentlichen überhaupt keine Anleitung gegeben, was da Aufklärung und so, kann ich mich nicht erinnern. Klassisch, ich bin ja auch mal beim Masturbieren erwischt worden. Ja. Da wäre mein Reflex zu sagen, ich ziehe mich zurück und lasse das Kind machen und meine Mutter zieh mal die Hose hoch. Und das war also nicht so einengend, wie man es sich jetzt unter dem Beispiel vorstellen könnte, aber es war irgendwie enger Raum. Und lustigerweise ging das auch erst los mit dem Sex, als ich den Studienort angesteuert habe.
Ach.
In Köln war das, ja genau. Und da bin ich aufgegangen, weil ich da ein komplett neues soziales Umfeld hatte, was ultra schnell sich durchmischt hat, eigentlich auch in jedem Semester. Waren da die Menschen neu, alte gingen, neue kamen. Und da war ich auf einmal, bin ich richtig aufgeblüht. In einem Maße, dass es schon, also ich weiß noch, einer hat gesagt, übertreib's jetzt nicht, weil ich mich quer durch das Wohnheim gevögelt habe, aber weil ich sehr, sehr euphorisch war, dass jetzt was geht. Und das war im Studium dann, ging es echt los im Wohnheim.
Ach krass, okay. Ja. Aber das heißt, du hast eigentlich wenig Aufklärung erfahren?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte, nee.
Auch so was Schule und was, ich sag mal, Gleichaltrige, oft, ne, man kriegt ja dann irgendwie, wenn man nicht von den Eltern aufgeklärt wird, kriegt man ja über andere Wege mit. Ja. So, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel schon Leute hier im Podcast gehabt, die dann halt erste Pornos gezeigt gekriegt haben von Freunden und so.
Vielleicht das mag auch der andere Grund gewesen sein, weil Pornos halt auch damals vielleicht mehr als heute. Heute ist ja diese ganze Amateur-Schiene ist deutlich populärer, was ich sehr gut finde. Weil ich finde, die hat ein hohes Maß an Authentizität. Früher war das halt die aufgespritzten Lippen, die aufgepumpten Brüste und dann Presslufthammer und zack durch. Und das war damals so. Und wenn du dir das halt angeguckt hast und dumm warst, klein und dumm und das nicht abstrahieren konntest, dass da Klestiere und Intrapenis spritzen und was du nicht alles gesehen hast im Spiel warst, hast du das als die Benchmark genommen. Und das hat sich mit der Zeit gewandelt. Und was ich beim Sex brauche, auch der erste Satz, das ist halt Kommunikation. Du musst mir sagen, was dir gefällt, was du magst, was du nicht magst. Du musst mir ein bisschen Anleitung geben, weil im luftleeren Raum einfach zu probieren irgendwas, war nie so mein Ding. Also klar, jetzt mit dem Alter geht das auch so auf Mikrosignale, so Reaktionen, Anspannung, Entspannung. Aber früher hättest du mir einfach sagen sollen. Und das war bei meiner ersten echten Partnerin auch so. Die hat viel Geduld gehabt, hat gesagt, was sie will, was ihr gefällt und so. Und das war schön. Ging zwar schnell, ging unfassbar schnell, aber war echt schön. Ne? Ja.
Ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass man dass man sich traut, das zu sagen, was man möchte, ne? Und dass man eben auch lernt, dazu zu hören, was der andere sagt. Ne? Okay, aber das heißt, wenig Aufklärung.
Um noch kurz einzuhalten, ja. Die Mädchen haben halt selber sich gefunden. Also die haben erwartet, mehr oder weniger, die wussten es selber nicht. Ich weiß auch von meiner Frau, die mir das erzählt hat, du hast es halt selber nicht. Du denkst, der Mann, idealerweise auch älter als du, der kriegt das schon geregelt. Ich hatte ja auch überhaupt keine soziales Umfeld, in dem Frauen waren, die älter waren als ich. Die waren ja alle gleichaltrig. Ja. Und die sind alle den Älteren hinterher und haben da sich ausgetobt. Und im gleichaltrigen Umfeld war es echt schwierig für mich.
Ja, krass. Ja. Wie alt warst du denn, als du dann deinen ersten Kuss hattest?
16.
Das war echt spät.
Es kann sein, dass davor mal marginal, an einen erinnere ich, das war so da erinnere ich mich dran, auf der Wiese im Sommer, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber der richtige Kuss, das richtige Knutschen, das war mal auf Ferienfreizeit.
Und wie war's?
Cool, voll cool.
Ja?
Also ich habe das Küssen total geliebt. Es hat mir Spaß gemacht und war für mich auch eine Zeit lang völlig ausreichend, weil ich das als ersten Schritt gesehen habe damals und vielleicht insgesamt auch ein Spätzchen. Da war Küssen für mich noch wichtig, da ging es den anderen schon um mehr. Keine Ahnung. Ja.
War das, also ich glaube, ich war zum Beispiel ich war in der Entwicklung, glaube ich, recht durchschnittlich vom Alter her. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich früh oder spät dran war. Aber für mich war es total spannend zu hören. Hast du das auch wahrgenommen, als die anderen sind schneller dran als ich und ich muss, ja. Musstest du irgendwie was beweisen oder verstecken oder sonst irgendwas oder war das total normal oder okay?
Nee, das war für mich nicht okay. Also ja. Ich bin dann nochmal bei den gleichaltrigen Mädels abgeblitzt.
Ja.
Irgendwann und hab mich gedacht, das muss jetzt mal klappen und so und das wurde irgendwann zum richtigen Druck, zu einem richtig krassen Druck. Und das fand ich schade, weil ich mich gefragt habe, dann bewusst, unterbewusst gab es diese Blockaden, bewusst, woran liegt's? Und das waren ganz klar die Signale, die ich gesendet habe. Oder auch die Erfahrungen, die hatten. Die wussten, da geht nicht so viel oder der ist noch nicht so weit. Aber eigentlich wollte ich's. Und die Ambivalenz in der Situation ist mir schon bewusst. Sehr ungewöhnlich, aber ja.
Ja. Das klingt doch einfach, als hättest du dir einen riesen Stress gemacht.
Klar, ne? Ja, hätte ich gar nicht mehr brauchen. Ne? Mach dir bloß keinen Stress, noch eine Botschaft an meinen. Wenn noch ein paar Sekunden übrig sind, mach dir keinen Stress, das ergibt sich alles. Und mach Fehler auch.
Ja.
Und sei mal egoistisch auch. Die Frau muss nicht immer mit dir kommen oder muss nicht immer einen Orgasmus haben. Und ich meine, das erste Mal, das war schön. Ich weiß, sie war dann im Wohnheim und dann waren wir auf ihrem Zimmer. Und dann habe ich ein Kondom übergestreift und dann hat sie mich die ganze Zeit angeguckt und so. Und dann haben wir so ein bisschen geknutscht und rumgemacht, sehr kurz. Und dann bin ich in sie eingedrungen und habe dreimal gestoßen und gedacht, oh geil, jetzt geht's los. Und zack, war ich da. Ach. Alter, das ging so abartig schnell. Aber es war wunderschön. Und die Zeit mit ihr, das ging relativ kurz bevor ich die Beziehung beendet habe dann, aber das halbe Jahr, dreiviertel Jahr war mega schön. Das war, ja.
Wie schön, okay. Aber das heißt, die erste Person, mit der du Sex hattest, war auch deine feste Partnerin?
Für ein halbes Jahr.
Für ein halbes Jahr dann?
Das war eigentlich bis Ende des Studiums, haben die ziemlich oft sich die Klinke in die Hand gegeben. Sie war die längste, eindeutig, also über ein halbes Jahr. Und die anderen, das waren von One-Night-Stand bis maximal ein halbes Jahr. Mhm. Entweder weil ich irgendwie bei mir das Feuer aus war oder weil die mich abgeschossen haben oder auch gesagt haben, ja, für einen Abend. Das ist halt Kunststudium. Also es klingt ein Stereotyp. Ja. Ja, ja. Also die harmlosesten sind die BWLer unter den Künstlern, sind die Produktdesigner. Dann kommen die Medien, Grafikdesigner, hier visuelle Kommunikation, wie ich. Aha. Und dann kommen die Künstler. da ist schon unter Karrieren und unter den, sag ich mal, der Art, wie du deine künstlerische Karriere ausgestaltest, meist auch ein gewisser Hedonismus mit dabei oder auch ungewöhnliche Partygestaltung, wo du dir denkst, echt jetzt. Das eine war, wie war das? Nur in so einer römischen Toga zur Party gehen und unten runter nackt. Das scheint wohl da in den Künstlerkreisen sehr oft gemacht zu werden. Oder ich weiß auch nicht, einer hat es gesagt und fand das wohl ganz cool. Und ich hätte es mal mitgemacht, aber da sind auch wüste Sachen dabei. Da gab's ein paar Geschichten. Also so ist die Abstufung. Und deswegen, wenn du da ein bisschen wild gehen willst, ist ein Kunststudium oder ein Mediendesignstudium oder ein Produktdesignstudium nicht verkehrt. Ne? Ja.
Ja. Komm, würdest du das dem jungen Vincent auch sagen?
Ja.
Wenn du wilde Zeiten willst, studier Kunst.
Studier Design, studier Kunst, studier visuelle Kommunikation, weil es gibt, glaube ich, keine Ahnung, ob das bei den Sportlern, könnte ich mir vorstellen. Ich hatte einen kurzen Exkurs in den Sportlerbereich. Das könnte ich nochmal sein. Da könnte ich mir noch was vorstellen. Aber ansonsten, ich habe auch ewig lang studiert. Ich habe, knapp 6 Jahre studiert. Ich habe mir echt Zeit gelassen und da ging halt einiges. Und
das, ich wollte gerade sagen, so, wenn es eine gute Zeit war, verstehe ich das.
Absolut. Ja, es hatte seine Schwierigkeiten, da können wir nachher noch drüber reden. Aber vom Leben und wo meine Frau auch sagt, hey, du hast ja, Hirne abstoßen klingt so blöd, aber sie sagt immer, arbeiten kann man noch lang genug. Das höre ich überall und dann studiere halt. Und das habe ich echt viel gemacht. War ein halbes Jahr in Japan.
Oh, geil.
Mega geil. Und entsprechend Sex, Alkohol, Drogen, du hast alles in diese Zeit rein.
Ja.
Manches, also wenn ich was nicht Sexuelles meinem Jungen ich sagen würde, lass das kiffen, unbedingt. Lass es bleiben, don't do it. Alkohol kannst du machen, aber auch nur eine Zeit lang, weil ich glaube, ich habe eine gewisse, nicht eine Suchtproblematik, aber eine Suchttendenz. Vielleicht zählt Sex da mittlerweile auch dazu.
Oh, spannend.
Und kiffen war vielleicht auch von einer, also ich war immer unruhig, ich hatte immer, es kann sein, dass, also jetzt wird's hart persönlich, Schizophrenie und Manie, durchs Kiffen bestimmt auch, nicht gerade förderlich, und die Stimmen im Kopf, die gingen durch die Tüten weg, aber das ist halt, als würdest du einen Brand löschen wollen, indem du Benzin drüber kippst, das Feuer geht zwar ein bisschen kleiner, aber irgendwann geht's dann richtig los und das ist halt, also Drogen waren keine Grenzleistung, gehörten dazu. Und ganz ehrlich, es gibt keinen schöneren Moment für einen, der unruhig ist. Da können ADHS-Problematiken, da können schizophrene Stimmen im Kopf sein. Wenn du den Tag nach der Tüte hast, ist alles wunderbar. Aber das ist halt, du ziehst dann was weg, was dann woanders im Kopf fehlt. Mhm. Und machst es eigentlich im Endeffekt nur schlimmer. Und das ist ein Exkurs jetzt, aber ja.
Aber auch wichtig, ne?
Ja. Und alter Schwede, Alkohol, Drogen, Sex. Ja, aber es war eine schöne Zeit. Auf jeden Fall, weil es ist viel passiert. Man hat sich selbst erlebt. Man hat auch gemerkt, was eine Neigung ist. Ich hatte zum Beispiel auch in Japan oder auch in Köln hatte ich sehr viel Kontakt auch zu Männern.
Mhm.
Nicht sexuell, aber es hätte sich ergeben können. Und da war für mich klar, das war wie, ach, was war das eine? Wahrheit oder Pflicht, du küsst ihn jetzt und da habe ich aber keinen Bock auf Zunge gehabt und so. Und das andere war mal, da war einer, der wollte mich rumkriegen und das hat sich nicht gut angefühlt. Also da habe ich dann auch gemerkt, dass ich entweder bi bin und noch nicht so weit bin oder einfach heterosexuell. Mhm. Und da geht auch sowas in die Richtung, weil ich glaube, man muss es nicht unnötig idealisieren, das Kunststudium, aber was Gruppengrößen und Durchmischung angeht, geht da, glaube ich, auch einiges.
Also, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Okay, das heißt, du hast dich ausprobiert in der Studiumszeit.
Absolut.
Magst du so ein bisschen erzählen, also du hast ja jetzt gerade schon vom ersten Mal erzählt, das war ja sehr schnell.
Ja.
Ne? Das ist ein Klassiker beim ersten Mal, glaube ich.
Ja.
Wie sich das so entwickelt hat, du hast ja schon gesagt, du hast Vorlieben und Neigungen kennengelernt, du hast bestimmt auch gelernt, was du magst, was du nicht magst, was deine Partnerinnen mochten oder nicht mochten. Ne?
Ja.
Wenn du da so drauf zurückblickst, was sind so Stories, die dir einfallen aus der Zeit?
Also idealerweise, es ist ein ganz blöder Spruch, aber er bleibt mir so hängen wie im Kopf. Nicht falsch verstehen, er ist vielleicht ein bisschen respektlos gegenüber Frauen, auf alten Pferden leiten und reiten.
Mhm.
Klingt schlimm, aber die wissen halt, was sie wollen. Und das hat mir sehr viel, also die waren nicht alle, also meine erste Freundin war 6 Jahre älter als ich, die anderen waren nicht mehr ganz so alt, aber meine statistische Erhebung war, die Älteren, der Sex war einfach besser. Der war echt besser.
Inwiefern?
Weil die wussten, was sie wollten. Die wussten, was sie nicht wollten. Gerade beim Akt, leck nicht so fest, mach hier, mach da. Das war, da habe ich viel mehr Feedback bekommen. Und ich bin einer, der ständig Feedback braucht auch. Und das war bei den Älteren halt auch besser. Da mag es Leute geben, für die das anders ist. Für mich war, und das können nur manchmal auch nur 2 Jahre gewesen sein, es hat völlig gereicht. Das war einfach.
Und es waren halt einfach so diese wirklich ganz klaren Anweisungen, mach das so und so,
ja,
oder?
Ja, ja, auch Geduld einfach mal zu sagen, okay, das war jetzt nicht so teuer, aber was machen wir nochmal? Oder auch zu sagen, okay, kein Problem, ich schluck und so. Also so einfach mit dem Alter, nicht nur die Anweisung, aber auch ein natürliches Verhältnis zum Sex oder ein anderes Verhältnis zum Sex. Nicht mehr. Also ich habe mir mit unerfahrenen Frauen immer sehr schwer getan. Ne? Oder auch mit Frauen. Ich hatte zum Beispiel mindestens zwei, die gesagt haben, ich Sperma. Das fand ich ganz schlimm. Ne? Und, also
fühlt sich natürlich auch nicht gut an, wenn eigene Körperflüssigkeiten irgendwie als eklig betitelt werden.
Ja, schon. Also das ist, also genau, es waren Frauen, bei denen ich keine Ablehnung erfahren habe. Genau.
Ah.
So war's.
Also ja, okay. Also es ist das klare Kommunizieren, aber auch die Entspannung hin zu so Sex, so sind Körper und dementsprechend keine Ablehnung.
Genau. Und also mich annehmen, wie ich bin, ganz war mir immer sehr wichtig. Und auch eigentlich war da schon nonverbal diese wichtigste Lektion. Erstes Mal muss nicht gut sein. Erstes Mal hat meistens einer was davon, manchmal zwei, wenn es gut gemanagt ist. Und das war nonverbal, war das den Weg. Auf dem Weg habe ich mich gut gefühlt einfach. Und dementsprechend war das mit den Frauen, die ein bisschen älter waren oder einfach wussten, was sie wollten, einfach viel besser. Ja. Und die, wie gesagt, ein natürliches Verhältnis zum Körper, zu den Flüssigkeiten, zu der Nähe auch. Es ist ja, ich finde es auch grundsätzlich auch ein, also schmutzig nicht, aber es sind Körperflüssigkeiten im Spiel. Es riecht stark nach Spermien, wenn es mal abgeht. Oder es ist auch ein Körpergeruch, also ein normaler. Also der sollte jetzt nicht zu extrem sein, aber.
Also man muss sich schon waschen.
Ja, klar.
Genau, nee, aber ja, Körper riechen nach Körper, ne? Und Körperflüssigkeiten haben ihre eigenen Gerüche.
Eben. Und das ist, also es gibt da ganz klar Grenzen, also irgendwann wird es unhygienisch. Aber ich finde, ich sag meiner Frau immer, das ist wie, wenn du dich zu sehr wäschst oder auch wäschst, ist das völlig in Ordnung. Dann weiß ich, alles ist sauber, alles ist prima. Aber es fühlt sich so an, als würde ich auf einem Luftballon, an einem unaufgeblasenen Luftballon lecken. Es schmeckt wie Gummi.
Ah.
Und wenn du diesen leichten Geschmack hast, auch jetzt nach meiner Frau, das gehört für mich völlig dazu. Also klar, irgendwann wird es dann, wenn dann Gerüche dazukommen, also wenn die gerade vom Klo kommen, dann muss das jetzt nicht sein und so. Aber ich finde, ein bisschen Geruch, ein bisschen Mensch dahinter ist für mich ganz wichtig und Individuum. Gerade jetzt auch bei meiner Frau, weil ich das, was sie ausmacht, nicht nur auf ihrer menschlichen Art attraktiv finde, sondern auch, man kann sich gut riechen.
Also so pheromonenmäßig.
Ganz krass. Also ganz viel, finde ich, spielt sich da unterschwellig ab und das ist ganz klar so.
Ja. Hast du eine Präferenz von so lange, also von Duschen, also du hast ja jetzt wirklich auch über ihren Geschmack gesprochen, von dem Moment des Duschens bis zum Moment des Leckens. Wie lange sollte dazwischen sein, bis der Geschmack gut ist, sag ich mal.
Also,
zu frisch gewaschenes Gummi.
Das ist stichprobenartig. Also manchmal will sie das, dann sage ich völlig in Ordnung, habe ja das aber auch schon geschildert. Stichprobenartig, wenn ich sage, also es kam noch nie vor, weil dazu ist sie viel zu hygienisch auch, aber wenn sie zu sehr riechen würde oder auch Urin oder lass mal Fäkalgeruch dabei, würde ich sagen, nee, danke.
Klar.
Aber wenn es ihr weiblicher Geruch ist, ganz klar, Stichprobe. Du riechst dran und du findest es gut. Das merkt sie auch. Wenn es zu stark riecht, gehe ich zögerlicher ran und dann kriegst du es mit. Aber das ist eigentlich noch nie vorgekommen. Ne?
Ja. Okay. Aber also ist das so ein Tag nach dem Duschen? Zwei?
Schwierig, weil ich nicht den Duschplan verfolge.
Okay, aber wahrscheinlich einfach ein ganz normaler durchschnittlicher Tag. Rhythmus.
Also,
ja,
sie duscht einmal am Tag. Also insofern alles weniger als ein Tag eigentlich. Also
ja.
Je mehr man sich dem Ende des oder je kurz es vor dem nächsten Duschvorgang ist, desto besser.
Ja. Nee, weil ich frage, weil es gibt ja auch wirklich Vorlieben, die einen starken Geruch bevorzugen, im Sinne von 2-3 Tage nicht duschen, was auch immer. Da sind ja alle Leute unterschiedlich.
Klar, da bin ich unterschiedlich. Also ich bin Blümchen. Also sehr
Blümchen.
Eher, also keine Extreme und auch keine, also gibt's Extreme, keine Ahnung. Bestimmt auch in meinem Sexualleben, aber nicht so, was extreme Gerüche angeht. Ich finde auch, man muss reif riechen. Ich habe als Jugendlicher habe ich unreif gerochen. Man konnte mich nicht riechen, konnte mich selber nicht riechen.
Ja.
Und mit dem ersten Mal, ich schwöre dir, hat mein Sackgeruch auf einmal umgeschlagen.
Was?
Ja, ich habe im Genitalbereich anders gerochen. Ich könnte dir schwören, das ist wie, vielleicht bilde ich mir das ein, Vielleicht war da einfach, hat sich irgendwas von der Körperphysiologie geändert. Ich könnte schwören, dass den Geruch, den sie hatte in ihrem Intimbereich, meinen verändert hat. Das mag völlig Banane klingen und biologisch völlig unhaltbar sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, du, das ist wie sein Gebiet markieren, ganz klar. Und dann hat sich das auch verändert, also komischerweise. Aber ob da was dran ist,
Mann, ja, aber ist krass, okay. Ja. Du hast von Vorlieben gesprochen. Du hast jetzt auch schon gesagt, dir ist es wichtig, dass man sich riechen kann. Ja. Du hast von Geschmack gesprochen und du hast im Quickie gesagt, eher sanft als hart. Und ja, du hast gesagt, ne, du findest, du hast deine Vorlieben rausgefunden. Wenn man dich jetzt so fragen würde, was magst du beim Sex? Also was ist deine ideale Form von Sex?
Jetzt im Moment. Je mehr Zeit, desto besser. Je mehr Vorspiel, desto besser. Mhm. Kommt auch noch ein anderes Thema dazu, was Vorspiel angeht. Psychosomatische erektile Dysfunktion.
Oh, okay.
Sehr spannend. Sildenafil, Punkt, Punkt, Punkt. Da können wir nachher nochmal drüber reden, weil das ein extremer Punkt ist. Und je sanfter das Vorspiel ist, je, wenn es nicht so zack, zack durchgetaktet werden muss, desto besser sind die, ist der Sex und die Orgasmen auch.
Ja, ja, okay, spannend. Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall noch hinkommen, weil ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, wo Leute vielleicht auch Hemmungen haben, irgendwie dann, ne, zu sprechen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass sich Leute genau zu sowas austauschen. Mhm. Ne, und dann auch so ein Tipp wie, hey, lass mal ein ganz sanftes Vorspiel und da so rein easen. Mhm. Ne, das ist ja total wichtig, über sowas zu sprechen. Deswegen packen wir das nach hinten.
Ja, alles klar.
Und dann frage ich jetzt erstmal, ob du so ein oder zwei Stories aus deiner Ausprobierphase in Köln sozusagen, wo du sagst, boah, ja, wenn ich daran zurückdenke, da habe ich schon echt, das ist der Sex, den ich meine, wenn ich sage, ich habe da gelernt, wie es geht, sozusagen.
Mhm, ja. Also das war die schönste Erfahrung. Es gab, also sie war Klaufmissionarstellung. Blasen war nicht so sie aus. Anal war sie noch nicht, glaube ich. Das hätte sie später gemacht wahrscheinlich. Aber was eine schöne Erfahrung war, ich war mal unterwegs im Wohnheim und bin dann bei ihr vorbei. Sie hat gerade irgendwas gemacht, hat am Bett gesessen und dann habe ich bisschen Vorspiel gemacht, habe ihr das Höschen runtergezogen und sie geleckt. Das hat mir gut gefallen, weil sie völlig erregt danach im Bett gesessen hat, hat leider einer geklopft, deswegen wurde es unterbrochen, aber ich habe dann aufgestanden, habe dann kurz vor, bevor ich die Tür aufgesehen habe, gesehen, okay, du kannst ja was, also da geht was. Und das war ein cooles Gefühl, Wirksamkeit, ganz klar. Das war komischerweise waren die Erfahrungen, die jenseits des reinen Aktes war, der Penetration, die schönsten. Und das war mit ihr der erste. Der Oralverkehr war einfach wunderschön. Ne? Genau.
Cool. Hast du Tipps zum Lecken?
Ja. Je tiefer, desto besser. Also ist meine Erfahrung.
Aha. Warte, je tiefer.
Wenn du, also meine Frau magst, wenn ich mit der Zunge ziemlich tief reingehe. Mhm. Und
also wirklich eindringen sozusagen.
Genau, also sie hat da vorne, ich nehme da einen G-Punkt, so eine Blase. Mhm. Die ist sehr erregbar. Mhm. Und klitoral geht auch, aber da tendiere ich zu fest zu lecken.
Ah ja.
Genau, das geht schon. Aber wenn ich untenrum den Rand der Vagina auch stimuliere, das ist meistens besser. Und das war auch meine Erfahrung bei meiner ersten Freundin.
Also, ja, guck mal.
Genau. Aber ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber ja, es ist, ich sag mal, Motorik und auch Feingefühl sind definitiv eine Sache, die man, also ich muss da sehr viel und sehr lang dran lernen und habe selbst heute noch Probleme mit.
Okay. Okay, das heißt, außerhalb der Penetration Erfahrungen waren die großen Lernerfahrungen und die schönen. Ja. Hast du noch eine weitere Story für mich?
Ja, die zweite war im Studium, dann später. Da waren wir in der Disco und da habe ich gedacht, all in. Hab sie an mich gezogen, aha, mit Hüften eng aneinander. Hab sie, also ich hatte es aus der Auberge Espagnol, kennst du den Film?
Nee.
Da erzählt jemand, also eine Frau und ein Mann, wie sie gerne geküsst werden will und wie sie angemacht werden will.
Aha.
Ich habe es knallhart umgesetzt und es hat funktioniert.
Ja, guck mal.
Noch ein Tipp an mein junges Ich, guck der Auberge Espagnol an, mega gut. Und weil es von einer Frau kam, es war also nicht so hier diese TikToks, du musst dann nur einen coolen Spruch bringen, dann hast du sie. Und sondern nee, Körperkontakt, also gerade an der Hüfte im Genitalbereich, zeigen, dass du sie willst. Und küssen. Und küssen konnte ich bei dem Zeitpunkt schon.
Jetzt guck mal.
Und dann hat sie gesagt, du küsst mich einfach, was mache ich denn jetzt, habe ich ihr gesagt. du entscheidest. Und dann, und am Ende haben wir zusammen in der Kiste gelegen. Und,
ja. Ja, warte mal, ich sag meinen Gästen immer, wir machen hier keine Fade-to-Black-Sachen, dann haben wir in der Kiste.
Wir haben dann noch ein bisschen getanzt, sie war völlig wuschig, sie hat das wohl so noch nie erlebt. Und
da ist auch, glaube ich, dieses Selbstbewusstsein, was dahinter steckt sozusagen, ne, wenn man diese Steps dann macht, ne, so ja. Dieses an jemanden zu sich ranziehen und ne, so das zieht schon.
Genau, und dann haben wir noch ein bisschen getanzt, sie war wohl ein bisschen... kannte das wohl nicht oder hat es von mir speziell nicht erwartet. Dann haben wir dann die Party verlassen. Kunstpartys, die besten ever. Und sind dann zu ihr, das war ein paar Straßen weiter. Und dann haben wir bei ihrem Bett gelegen und sie wollte mir dann blasen und wollte schlucken. Das habe ich aber da hatte noch keiner geschluckt vorher, das habe ich nicht zugelassen. Aber hat sie gesagt, hey, ich habe da kein Problem mit. Und das war so meine erste Erfahrung. Komischerweise, dass Schlucken für Frauen gar nichts so Besonderes ist. Also ich habe mittlerweile Frauen erlebt, die haben gesagt, das Zeug weg und so. Und das war für sie völlig normal. Und dann habe ich kurz vorher ihren Kopf weggezogen und so. Ich weiß nicht, ob sie so happy war, dass alles vollgesaut war. Aber das war so eine Erfahrung. Das war Blowjob und dann war es auch in Ordnung, dass sie da eher kurz gekommen ist bei dem Moment. Das war, ja.
Macht das Schlucken für dich einen Unterschied?
Ja. Das ist total männlich eigentlich, ich weiß nicht warum. Da kann man gern tiefer reingehen. Ich finde ein gesundes Verhältnis zum Sperma, auch für mich ganz wichtig. Ich mache auch Snowballs ganz gerne. Cum-Swap mit meiner Frau.
Musst du mir kurz erklären. Ich glaube, dass sie Sperma im Mund hat und dich dann küsst sozusagen und du schluckst es dann?
Ich schlucke ihn, genau. Finde ich total spannend und das hat so ein bisschen Symmetrie.
Wie heißt das?
Meine Frau nennt Snowball.
Snowball. Finde ich süß, okay.
Aha. Und also kennst du den Snowball? Das ist eigentlich ein Spiel früher. Du nimmst einen Eisschneeball in den Mund und wechselst den so lange durch, bis einer keinen mehr hat und der hat dann verloren und hat irgendeine Strafe. Und das geht halt mit Sperma auch zu zweit, zu dritt, keine Ahnung. Ich habe es bis jetzt noch zu zweit gemacht.
Okay.
Und ich habe mal ein Porno gesehen, da hat sie seinen Sperma geschluckt und wollte ihn dann küssen und er hat so zurückgezuckt.
Ja.
Für mich ein absoluter Killer. Finde ich abartig beschissen. Deswegen schlucken ist nicht nur hat für mich was, irgendwas. Ich weiß nicht, was. Es ist klar, es gibt zwei Sexsituationen. Das auf Augenhöhe und das Dominant-Devote.
Mhm.
Und ich finde, in dem Dominant-Devot-Szenario hat Schlucken ganz wichtige Stellenwert. Im Sinne von ich unterwerfe mich dir, ich nehme das an und im Gleich, also in diesem gemeinsam auf einem Level ist es nicht so wichtig, aber ich finde in diesem Spiel zwischen Devot und Dominant hat es eine ganz klare Funktion, auch eine symbolische, finde ich.
Ja, okay, spannend.
Macht Sinn, oder?
Ja.
Und an sich, das mag auch, keine Ahnung, auch noch so ein Relikt aus der Jugendzeit sein. Oh, sie schluckt seinen Saft umgekehrt. Und das ist bestimmt was ganz Tolles und so, keine Ahnung. Also es muss noch nicht mal schlucken sein, im Mund kommen zu dürfen, ist schon, das macht nicht jede Frau, glaube ich. Und das ist auch ein einfach ein Annehmen, weil ich finde, im Sex ist neben Vaginalflüssigkeit das Einzige, was halt so, sag ich mal, im normalen Dunstkreis noch so eine physische Präsenz hat, Sperma. Und wenn das irgendwie aus dem Sex ausgeklammert wird, fühlt sich das für mich falsch an. Ne?
Und hast du innerlich ein Ranking praktisch, wo Sperma landet? Also im Sinne von, wie gut das ist? Also du hattest ja gerade jetzt von Schlucken und Mund gesprochen. Es gibt ja auch Leute, die gerne irgendwie auf Brüste oder in Gesichter kommen.
War alles schon dabei.
Oder auch ne vaginal kommen sozusagen.
Alles innen drin, ganz klar. Mhm. Synchrone Orgasmen sind das Beste, was mir im Leben passiert ist.
Mhm.
Und das kommen einfach so, ach egal, machen wir. Dann geht das weiter bis auf den Liebeshügel und dann arbeitet sich vor. Bauch, Brüste, Gesicht, Mund, Rücken nach dem Doggy-Style und so. Es gibt keine Körperstelle. Füße müsste man probieren. Aber es gibt eigentlich oberhalb der Hüfte eigentlich nichts, was ich nicht schon probiert habe. Außer Ohren, Haare, Nase oder so, wo es dann schwierig wird.
Augen ist immer schwierig.
Augen, es brennt wie Sau. Man kann Edding mit wegmachen, habe ich mittlerweile gelernt.
Mit Sperma?
Ja. Kann man machen. Und Augen, Nase, Ohr ist sowieso kacke und so. Das muss nicht sein. Also, ja.
Ja. Ja. Ja, krass, okay. Das heißt, das ist für dich ein wichtiger Punkt sozusagen. Also Sperma und wo es hinkommt.
Mhm.
Mhm. Hast du sonst noch so Sachen, wo du sagst, hey, das ist das, was ich über mich im Sexleben gelernt habe, das sind meine Vorlieben?
Wusste ich nicht total auf Prostata-Stimulation. Toll ist mega. Also Finger mit Gummihandschuh oder ohne, das hat dann auch so ein bisschen, was ist ein Fetisch oder ein King-Charakter, wenn sie mit so einem Einweghandschuh in den Anus eindringt und dann meine Prostata stimuliert.
Hat der Handschuh was von Arzt oder von...
Man könnte meinen, ja, also ein bisschen Rollenspiel ist da auf jeden Fall auch dabei. Nicht bewusst, aber ich mag das. Für sie ist das auch eine Hygienefrage. Keine Fäkalien und den Daumen, Fingernägel und so. Und sie muss nicht unbedingt den Nagel schneiden, weil durch den Gummi der Finger ein bisschen also weicher wird. Und
ja, klar, auch Nagelhaut kann ja echt ein bisschen reiben sozusagen, ne, direkt am Anus, ja.
Und also ist mehr ein funktionaler als so ein Fetisch-Arzt-Charakter. Ich liebe total, ich habe so einen Prostata-Stimulator. Alter, das ist, ich habe mal drüber nachgedacht, das ist wie normaler Sex, also ich weiß nicht, normaler Sex und Prostata-Stimulationssex ist wie VIP-Lounge und vorderste Tribünenreihe beim Fußballspiel, wenn du es männlich sehen willst.
Aha.
Also ich weiß nicht, was wohin kommt, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Ligen, ne?
Ah, krass.
Völlig unterschiedlich. Also ich merke, dass bei Stimulation der Prostata der Orgasmus viel intensiver ist. Also nicht stärker, aber hat so eine Note. Und das ist beim normalen Sex ist das anders. Also die Prostata ist wie der G-Punkt des Mannes, weiß nur nicht jeder. Und das mag ich ganz gerne. Aber ganz ehrlich, ich kann keinen Sex mit Prostata-Stimulation machen, weil sonst komme ich sofort. Das ist,
echt? Also es geht dann schnell?
Ja, geht mega schnell, ja.
Mhm.
Also dann wird er empfindlicher. Es kommen auch unfassbare Mengen an Spermien, also an Sperma, wie nennen wir es, Spermaplasma, diese Flüssigkeit kommt raus. Das ist echt krass. Ja.
Ach, crazy.
Ja.
Und wie sieht dieses Toy aus und wie benutzt man es?
Wie ein Fundzeichen.
Wie ein Fundzeichen?
Genau, wie ein Fundzeichen.
Ja, okay.
Und der Boden ist quasi der Griff.
Mhm.
Und der hat dann so eine kleine Beule und oben nochmal so einen Haken. Und das ist so und du führst es quasi so ein.
Mhm.
Und dann guckt vorne der Fuß raus, das ist wie so ein Bogen.
Mhm.
Und da ist ein Knopf, da kannst du den Rhythmus, also...
Also es vibriert.
Vibriert, ganz klar, brauchst du auch.
Ja.
Und das ist klein, aber fein. Ich habe auch mal größere Sachen reingesteckt und so, aber das tut dann weh und macht keinen Spaß. So ein kleines Teil, mega gut, tut auch seine Funktion. Und ist also Nachricht an mein jüngeres Ich, wenn du mal mit Missionarstellungen in dem ganzen Kram gelangweilt bist, probiert das mal aus, so früh wie möglich, weil es echt eine Bereicherung ist. Also, ja.
Krass. Ja. Ja, guter Tipp, guck mal. Gibt's sonst noch was?
Rimjobs.
Oh.
Ich liebe es, Rimjobs zu kriegen und würde sie auch gerne mal verteilen, weil ich habe so diesen Symmetriecharakter. Ich finde, was du mit einer Frau machst, sollte auch umgekehrt möglich sein.
Mhm.
Und sie macht das total gern, meine Frau.
Mhm.
Und ist danach total feucht und weich. Alter, das ist für sie Vorspiel perfekt und ich denke mir, ja, mega. Hygiene ist es enorm wichtig, um sich ruhig zu fühlen und noch entspannt zu fühlen. Also ich habe irgendwann mal überlegt, so wie die Professoren immer mit Einläufen zu arbeiten, um richtig loslegen zu können. Aber meistens reicht Seife außen gut rasieren, sowieso Perineum, Analbereich gut rasieren, gut waschen. Weil sie auch immer diesen Phantomhaar hat, weißt du, dann kommt so ein kleines Härchen und so, ganz schlimm, das will ich eigentlich, soweit es geht, ersparen. Gut rasieren, gut sauber und dann mit dem Finger gut mit so einer cremeartigen Seife in den Anus rein, den Ringmuskel säubern und idealerweise noch innen im Bereich so ein bisschen klären damit. Ich wäre, wenn sie irgendwann mal sagt, eklig, schmeckt scheiße, wäre ich auf den Boden zerstört und würde sie das nie mehr fragen, ob sie das macht. Und so bin ich da sehr, sehr gründlich und finde das auch anständig.
Ja.
Ich habe sie einmal, als wir noch früh zusammen waren, mal in der Wildheit des Aktes mal an der Rosette geleckt und da hat so Erden geschmeckt. Und da wusste ich, nee, da machen wir nicht. Und das möchte ich auch nicht von ihr haben, dass sie da irgendwie Fäkalgeschmack oder
ja.
Das wird ja auch schnell gesundheitsgefährdend oder ungesund.
Ja.
Da ist, sage ich mal, der Reflex und das medizinische liegen ja dicht beieinander.
Ja. Also, ja. Ja, ja, total. Und ich finde es da auch ganz wichtig, natürlich, ne, ein Anus, also ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt, ein Darm ist nun mal dazu da, dass Scheiße da rauskommt.
Wie war es, die Nougat-Pforte?
Oh Gott.
Die Nougat-Pforte.
Oh Gott. Die Nougat-Pforte. Oh.
Die Nougat-Schleuse, Entschuldigung.
Und wenn man nicht damit rechnet, Sex zu haben sozusagen und sich eben nicht vorbereitet, dann finde ich...
Das überhaupt nicht in Frage. Absolut nicht.
So, und, nee, und dann, wenn dann jemand dran geht sozusagen, dann musst du damit rechnen, dass halt in dem Arsch drin ist, was in dem Arsch drin ist,
ja,
sozusagen.
Das wird sich überfinden.
Aber wenn man eben einen Rimjob plant und das möchte und sich einfordern möchte, dann finde ich, ist genau das, was du gerade gesagt hast, eine super Anleitung zum Saubermachen vorher. Ja. Weil es halt dann einfach fair für beide ist sozusagen, ne, und man da entspannt daran geht.
Ich habe da auch einen physiologischen Vorteil, sagt sie, ich habe einen sehr, sehr dicken Ringmuskel, also die Öffnung von innen nach außen, das ist fast ein Kanal schon, der ist ungefähr ein Fingerglied lang.
Ah.
Du kannst halt mit der Zunge rein bohren und kommt dann nicht dran, das ist ganz praktisch.
Ja, guck mal.
Ja.
Ja, okay, sehr schön. Sind das alles Sachen, die du mit deiner Frau rausgefunden hast oder vorher schon?
Mit meiner Frau.
Ah ja.
Also, was habe ich mit vorher rausgefunden? Das waren die Klassiker. Also, da war von der Dreifaltigkeit war Doggystyle noch nicht mehr so drin, aber meine Frau hat die Dreifaltigkeit voll gemacht mit Doggystyle. Sie steht unfassbar auf Doggystyle und alles, was danach kam, das war mit ihr. Ja.
Wir hatten jetzt gerade ein kleines Snackpäuschen.
Oh, ich spüre den Zucker. Beste Rauschmittel.
Ja, stimme ich zu. Passend zu krassem Zuckerkonsum, hast du gesagt, ich erzähle dir jetzt die Geschichte von der Sportlerin.
Die Sportlerin, ja, es kam nicht zu penetrativem Sex, schon mal gesagt, aber es war Fummeln, also ich bei ihr.
Aha.
Und sie hat das für mich mitgemacht. Ich weiß nicht, an dem Abend, wo das zustande kam, war Alkohol im Spiel, ich weiß es nicht, aber es war eine sehr... Alkohol oder Drogen hin und her, da hat ein sehr wilder Moment. Es hat sich sehr nach Hormonen und so um Rausch angefühlt und so. Und dann haben wir ein Foto gemacht, ein Gruppenfoto, und ich habe ihr in die Brust gegriffen. Beim Foto.
Aha.
Und das fand sie witzig. Oh, egal, lass uns gleich die Frage klären. Consent, ganz wichtig.
Mhm.
Aber wenn sie die Hand weggemacht hätte, ich gesagt, okay, aber sie fand es witzig. Also es war so dieses...
Ich meine, ihr habt vorher dann auch schon irgendwie geflirtet oder was?
Ja, klar. Ja. Also wir kannten uns vorher. Also es war keine Fremde und wir waren im Wohnheim unterwegs. Und dann bin ich im Rahmen von Consent, ganz klar, wenn sie Signale gesendet hätte, jetzt hört's auf oder das will ich nicht, hätte ich sofort aufgehört. Aber es war so Fummeln und so dieses auch mal was wagen und so. Und ich weiß, und da bin ich bis heute traurig, die hat in wunderschöner weißer Unterwäsche da gelegen und ich habe sie nicht gevögelt. Weil wir waren bei einer Bekannten zu Hause und ich wollte da nicht loslegen. Und es war auch aber was unterschwellig war, du wirst mich verteufeln, aber die Beute war erlegt, das hat keinen Spaß mehr gemacht.
Ernsthaft?
Ja, es hat keinen Spaß mehr gemacht.
Aber das ist ja was ich gar nicht nachvollziehen kann.
Das war komisch. Wenn ich heute nochmal vor der Gelegenheit wäre, würde ich sie sofort ausziehen und die geilsten Sachen mit ihr machen. Damals, es war glaube ich auch noch vor meiner ersten richtigen Freundin vom ersten Sex.
Ja.
Hattest du
noch nie.
Genau. Mhm. Da hat sich das so angefühlt wie, ja, jetzt kennen wir, aber saublöd, gell? Also da, man
meinst
hat,
du hast dir selber auch ein bisschen eingeredet, so, na, ich habe ja den Eroberungspart fertig? Oder war es wirklich so? Weil du ja auch davon gesprochen hast, dass du dir selber manchmal das auch so nicht erlaubt hast, sozusagen.
Genau.
Selber abgeblockt hast.
Ja, das war da wahrscheinlich auch der Fall. Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass praktisch so dieses, dass man sich selber einredet, naja, eigentlich ging es mir ja nur ums.
Nee, das ging's gar nicht. Also ganz ehrlich, ist auch einer meiner größten Rollen, die ich habe, dass ich da nicht Butter bei die Fische gemacht habe. Ganz schlimm.
Huh.
Ganz schlimm, komisch. Das war so auch der letzte Moment, wo ich gesagt habe, wo ich rückblickend sagen würde, da hast du dir massiv selbst im Weg gestanden. Mit dem ganzen Kopf und erektile Dysfunktion und so Sachen kommen wir später noch dazu. Aber
yeah.
Der Kopf ist einfach dein größter Feind im Bett. Dein größter Freund und dein größter Feind. Und damals war es mein größter Freund.
Ich fand es auch total spannend. Ich habe eine Folge mal mit Rain aufgenommen. Rain hat von ADHS und Depressionen erzählt und meinte, dass Masturbation und auch manchmal Sex dann besser funktioniert, wenn der Fernseher läuft und man dabei praktisch einen Film gucken kann.
Basile.
Um den Kopf auszukriegen. Und das ist ja im Grunde das, was du jetzt auch erzählst, ne? Also nicht der Tipp, aber so dieses, dein Kopf ist bei sowas der größte Feind.
Ich meine, ich hatte diese Schizophrenie, diese mittlerweile was auch die Aufmerksamkeitsstörung. Dein Kopf ist wie so ein Turm mit ganz vielen Lautsprechern. Zu laut, zu leise, zu weich, zu hart, zu feucht, zu trocken.
Krass.
Zu einfach, zu schwer. Mann. Und das war damals ganz klar so. Also mein Kopf ist mein größter Feind.
Krass.
Und sieht dann ja viel. Blödes Bild ist der Van, der vorfährt, mein Hirn einpackt, mit Chloroform bezahlt, irgendwo in die Ecke legt und dann kann es richtig losgehen. Blödes Bild, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Es ist, wenn ich die Sildenafil nehme, ist einfach.
Wie heißt das?
Sildenafil ist ein Derivat von Viagra.
Ah, mhm.
Ganz klar, also Potenzmittel. Wenn ich
warte, stopp.
Stopp, jetzt, Entschuldigung.
Da müssen wir einen ganzen Block zu machen.
Sorry. Also Sildenafil ist, glaube ich, ein Wirkstoff auch. Ist ein
Wir waren gerade bei praktisch
der Sportlerin
und dass der Kopf der größte Feind ist, weil dazu habe ich eine Frage.
Ja.
Gibt es da was du dem jungen Vincent sagen würdest, wie er seinen Kopf am besten ausschalten kann oder wie man also, damit leben lernt?
Wenn er ADHS hat, geh zum Psychiater, lass dich diagnostizieren. Wenn du ADHS hast, nimm Medikinet, also ein Ritalin-Derivat. Und wenn du Schizophrenie hast, nimm ein Neuroleptikum. Das ist der erste Schritt, das in den Griff zu kriegen. Und ja, und dann hab keine Angst vor Potenzmitteln, weil ich finde, denen haftet zu Unrecht dieser alter Sack und impotenter Hund so an, völlig zu Unrecht.
Ja.
Und das hat lange gebraucht. Ich, ganz ehrlich, ich nehme es auch undiagnostiziert. Ich nehme es vom Online-Apotheke. Mhm. Muss da auch ein bisschen mit den Dosierungen Acht geben. Ich nehme halt noch andere Medikamente. Aber wenn ich das richtig mache, ich habe jetzt eine Dosis gefunden, das ist befreiend. Ganz befreiend.
Spannend. Ja, da kommen wir ja auf jeden Fall noch hin.
Alles klar.
Wir waren ja noch bei der Sportlerin.
Die Sportlerin, ja.
Die Sportlerin, deine große Reue, dass du da nicht, hast du es gesagt, Butter bei die Fische Butter gemacht hast. Irgendwann hast du dann deine Frau kennengelernt.
Ja, und ganz ehrlich, das ist, wenn du die eine mathematische Kurve vorstellst, steigt die mit meiner Frau brutal steil an. Ne?
An sexuellem Entdecken und Vergnügen?
Vergnügen oder? Und auch Dinge mal wagen. Ja, leck nochmal ein Perineum und sie macht es. Und willst du nicht mehr noch eine Etage tiefer gehen? Und sie macht es. Und da komme ich bis so ein bisschen aus meiner Schildkrötenschale rausgetreten und so. Und die war vorher da. Ganz ehrlich, und auch ein Riesenthema, was ich auch meinem jüngeren Ich sagen will, hab keine Angst davor, schwach und unfähig und impotent oder auch nicht zu sein, aber lass es nicht an Frauen aus. Diese Schwäche auch, und das ist mir heute, ich hatte keinen Namen drauf, meine Frau hat's in Wort gefasst, misogyn. Die Männer und die jungen Männer haben Tendenz, ihre eigene, und da gehört ich knallhart dazu, ihre eigene sexuelle Unerfahrenheit und auch Unvermögenheit den Frauen in die Schuhe zu schieben. Und das ist der größte Fehler, den sie machen können.
Weise Worte.
Und die von einem Mann. Oh Mann, ja. Und das ist auch ein riesiger Vorteil, mit meiner Frau zusammen zu sein. Da spielt sich nicht nur in der Kiste ab, sondern auch auf emotionaler, psychologischer Ebene. Und man lernt Dinge zu zweit zu benennen, die man alleine nur ganz schwierig benennen kann. Ja.
Das klingt richtig schön.
Ja, also mit meiner Frau geht's richtig ab.
Ja, erzähl mal.
Ja, wir haben uns vor 10 Jahren kennengelernt, sind dann auch ziemlich schnell zusammengekommen, quasi verheiratet, ohne verheiratet zu sein, aber bis das der Tod uns scheide, ne? Und sie wollte mich. Sie fand so dieses, ich bin ultra emotional, Künstler, Keyboard. Keyboard und Maus sind für mich erfunden worden, wenn ich mit Holz, Metall, sowas arbeiten müsste. Produkte seiner große Katastrophe, Leinwand, weiß ich nicht. Keyboard und Maus sind für mich erfunden worden. Design ist für mich, Kunst ist für mich, also Grafikdesign ist für mich erfunden worden. Und das fand sie toll. Sie fand einen Künstler toll, der so sein hippes Leben führt. Manchmal hassen wir uns abgrundtief und dann sagt sie, sie will sich nicht vorstellen, dass ich mein Leben wieder zurück als Künstler irgendwo alleine führe und sie ist kein Teil davon. Und das, dann kriege ich Pipi in die Augen. Und das hat uns über manche schwierige Zeit noch gebracht. Und aber auch hat uns sehr viel, viel Schönes gebracht auch. Das war echt toll. Und vor 10 Jahren, ich sag auch, heiraten wollte ich. Dann hat sie gesagt, der Einzige, der von Hochzeiten profitiert, sind Anwälte und Notare. Damit war ich sehr desillusioniert, aber sie hat leider recht. Und dann haben wir sehr früh losgelegt. Also wir waren kaum zusammen, dann ging es richtig ab. Anfangs noch der Presslufthammer, weil ich den für besonders männlich hielt dann ihr gegenüber. Und dann hat sie aber irgendwann gesagt, nee, lass das. Und dann wurde es sanfter und hat sich entwickelt. Also und das war genau dieser Punkt, ab dem Punkt, wo ich formulieren konnte. Du kennst die Kurve, die wächst sehr schwach und dann geht sie durch den Punkt 1 durch und dann wächst sie sehr stark in Mathematik, weißt du, was ich meine?
Ja.
Im Koordinatensystem. Die 1 ist so der Wendepunkt in der Kurve.
Ja.
Und der Satz, der Sex wird anfangs scheiße sein oder der wird erst mit der Zeit gut, war der Wendepunkt in meiner sexuellen Karriere. Und den habe ich ihr gegenüber das erstmal so formulieren können und ab dann ging es ab mit Schmitz Katze.
Hat sich nur in Anführungsstrichen, nur geändert, dass damit die Pflicht zum Performen weggefallen ist und...
Nicht nur.
Aha.
Liebe zu mir selbst, das okay sein, wie man ist, da ist ein Stein vom... Also es war, der Satz hat ganz viel ins Rollen gebracht und so. Und, klar brauchst du auf der anderen Seite eine Frau, die sich für dich entschieden hat. Ich glaube hier diese ganzen Online-Sachen, na, du musst nur den richtigen Spruch bringen, wir auf den Cocktail einladen und schon hast du sie. Wie hat meine Frau gesagt, wenn Oberteil und Unterteil an der Bettwäsche, nee, nicht an der Bettwäsche, an der Unterwäsche, zusammenpasst, hat sie dich flachgelegt und nicht du sie. Safe Nummer, sie hatte anfangs immer gleichteilige Unterwäsche an, also ich weiß schon, wo ich dann bin und es hat auch andere Sachen, wir sind physiologisch ähnlich, mit den 15 Zentimetern, das ist okay, aber dadurch, dass sie auch eine recht kurze Vagina hat, passt das prima, länger dürfte es nicht sein und das ist rein physiologisch und geht bis hin zu tiefen emotionalen Themen. Auch eine Botschaft, die ich mir nicht senden würde und jetzt wird es sehr schwierig. Spermomotilität ist noch keine Aussage für Fruchtbarkeit. Ne?
Das musst du jetzt mal ausführen.
Genschäden. Ich habe eine Tochter an die Trisomie 18 verloren und habe eine balancierte Translokation.
Okay.
Und das war eine harte Zeit. Auch nach unserer ersten Tochter haben wir es lange probiert. Und dann hat es nicht geklappt und dann ist sie schwanger geworden und das Kind hat sich nicht normal entwickelt und ist dann an dem Tag der Geburt zur Welt gekommen und hat gesehen, dass was nicht stimmt und 3 Tage später ist sie gestorben.
Oh Gott, das tut mir so leid.
Und das ist ein hartes Ding, weil Sex ist halt nicht nur auch Spaß haben, sondern auch den halt auch zum Kinderzeugen.
Mhm.
Und du denkst immer hier, Baby born, zack, super ausgestattet, das Kind kommt raus, alles funktioniert und so. Der Körper ist halt ein messy System. Dann legst du immer einen Bauplan vor, wo Kapitel D nach G kommt und er weiß nicht mehr, was er machen soll. Und fängt an, dir ein kaputtes Kind zusammenzubauen, rein physiologisch. Und das tut weh, wenn das mit dir passiert, weil das ist halt nicht nur Fleisch, sondern auch Seele. Und wenn du dann siehst, was die Biologie so alles verkehrt machen kann und so. Ich glaube, der Mensch ist ein Wunderwerk, aber mit Abstrichen oder mit Sachen, wo es halt überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen, ja, ich weiß noch, wir haben uns mein Spermiogramm angeguckt und es war Party ohne Ende und ich habe gesagt, mega, jetzt geht das große Werfen los. Hart gesagt, aber und es war echt ein Kampf. Und jetzt haben wir nochmal eine gesunde Tochter bekommen, die ist jetzt 3, wo wir schon nicht mehr dran gedacht haben. Fun Fact, es gibt ein Video davon, wie ich sie gezeugt habe.
Was?
Kompletter Punkt. Ich habe mein eigenes YouPorn. Ich filme gelegentlich mal mit GoPro und mit so einer alten Nokia-Kamera und so, wenn mich X-Hamster und die Plattform langweilen und das tun sie regelmäßig, gehe ich in meinem Handy in meinen versteckten Videoordner und hab Spaß.
Wie cool! Also macht ihr das regelmäßig?
Regelmäßig, ja. Also sie sagt, braucht man nicht. Und früher waren das auch immer so Halb-Minuten-Snippets auch. Und jetzt lasse ich das Ding einfach mal stehen und guck, was passiert. Und so echt coole Sachen dabei, ja.
Das ist ja cool.
Und
warte mal, GoPro, stellst du das auf? Oder
stell es auf,
machst du auch so POV-Videos mit so einer Stillkamera?
Ich habe so einen Griff. Also so wie so unter Wasser. Die kannst du auch in Ägypten oder so zum Tauchen nehmen. Habe ich so einen Griff und dann... ist halt, ich frage mich, wie kannst du kommen und so ein Ding festhalten, ohne dass es wackelt? Auch so ein bisschen Selbstkontrolle, das fühlt sich manchmal ganz gut an, wenn man das so ein bisschen professionell und selbstkontrolliert machen kann und kommen kann, ohne die Aufnahme zu verreißen. Das ist vielleicht ein kleiner Fetisch und so. Und ja, und dann gibt's ein Video von meiner jüngsten Tochter, wie sie gezeigt wurde. Ich habe dieses Video gezeigt, war eine schwierige Phase, die wir damals hatten. Es war wenig Sex und wir hatten auch emotional ein bisschen, war ich zu Fuß. Mhm. Und deswegen weiß ich, dass wir sehr wenig Sex hatten. Und dann war es genau an dem Tag, wo ich sagte, ja, vorher kann es nicht gewesen sein. Es war 4 Wochen vorher kein Sex und 4 Wochen nachher und noch mehr. Und da habe ich gedacht, ey, krass, dann guckst du dir gerade ein Video an. Ich kenne das Datum, ich kenne die Uhrzeit. Völlig verrückt. Völlig Banane, aber ich freue mich.
Das ist ja crazy.
Das ist das Schönste. Also an dem Punkt wird Biologie und Sexualität verknüpft. Ich habe eine wunderschöne Tochter und habe geilen Spaß dabei. Du weißt, wie ich das meine. Ja, verrückt.
Crazy.
Völlig verrückt. Aber die Zeit dazwischen war echt heftig. Ne? Kurz, also wir haben es vor meiner toten Tochter probiert, da war es echt schwierig, weil es manchmal 15 Minuten Zeiträume gefühlt waren, wo er hätte stehen müssen. Mhm. Und da ging halt gar nichts. Mhm. Und danach war es echt schwierig auch nochmal. Wir haben zwar recht früh nach ihrer Geburt dann wieder Sex gehabt, das haben wir grundsätzlich nach allen Geburten, nämlich sehr tierisch, aber da war es schwierig. Ich weiß noch, wir kamen aus dem Krankenhaus und hätten eigentlich gerne ein Bündel dabei gehabt und waren nur zu zweit. Das war so vernichtend. Und ja, aber das Happy End. Jetzt ist sie da und man muss gucken, dass man nicht zu sehr um sie rumschwirrt und sie ein bisschen frei machen lässt. Und ja, das ist echt happy Geschichte mit Happy End noch. Ja. Aber ja. Sexualität mit meiner Frau, das fing, komischerweise war der Sex mit meiner Frau für sie das Spannendste, all das, was nicht den klassischen Kultus betroffen hat.
Ah ja.
Komischerweise. Sie fand es zum Beispiel total spannend, dass ich beim einer unserer ersten Sexerfahrungen auf sie abgespritzt habe. Stand über ihr, habe ihr auf den Bauch gespritzt, fand sie total sexy. Dass ich manchmal auch so dominant war, fand sie wohl, glaube ich, ganz gut. Und diese ganzen Experimente und dieses Spielen auch mal mit Sex, das ging da mit ihr los. Was waren da dabei?
Ich wollte gerade sagen, du siehst schon meinen Blick, ne? Erzähl.
Ja, ja, ja. Das hatte zum Beispiel, da habe ich ganz viel ausprobiert. Zum Beispiel gibt es ein Video, ganz viele Videos, wo Sperma mal wieder, wo ich hier gesagt habe,
das ist ein Thema bei euch zu sein.
Ja, Sperma ist mein Thema vor allem, nicht bei ihr so sehr, aber bei mir. Setz dich mal hin, dann bläst mir einen und wenn ich gekommen bin am Mund, gurgelst du und dann schluckst du runter. Und dann hat sie mir erst einen auf den Arsch gehauen und gesagt, nee, mach ich nicht. Und dann hat sie es doch gemacht und so. Und sie fand wohl diese Spannung, also sie hat immer gesagt, das ist Spannende, weil sie wusste nicht, was kommt. Fand sie sehr reizvoll und so. Und das hat uns komischerweise so lang zusammengebracht oder so lang zusammengehalten. Und dann kam später normale Missionarstellung, die Dreifaltigkeit. Da war erst Missionarstellung und Reiten. Und irgendwann hat sie mir erzählt, dass sie Doggies da ganz gerne mag. Und das mag ich auch ganz gerne. Es ist stimuliert anders. Und dann gibt's.
Inwiefern anders?
Ich komme dann schneller.
Ah ja.
Wahrscheinlich wegen der Neigung der Vagina dann. Auf jeden Fall komme ich schneller. Keine Ahnung warum. Aber man spürt es anders dann. Ja. Und dann kamen so die Sachen drumherum. Analverkehr, Toys. Sie fand es auch spannend, dass ich mir mal einen Masturbator zugelegt habe und so. Und finde es auch manchmal ganz gut, wenn ich mal keinen Silender viel genommen habe oder mal nichts geht, dass ich hier mit einem Strap-on was mache.
Spannend.
Ganz verrückte Sachen. Und es ist schön, Sex zu haben, ohne dass es immer auf ein Ziel hinarbeiten muss oder dass es auch immer funktionieren muss. Es kann manchmal auch ganz messy sein oder heute halt nicht und so. Das ist ganz schön. Und da ging um die Dreifaltigkeit, ging halt so einige Sachen. Lass mich überlegen, womit es losgeht. Analverkehr war das erste, glaube ich.
Was ihr so außerhalb von der Dreifaltigkeit ausprobiert
gemacht habt. Genau, Analverkehr, verschiedene, okay, Snowboard, ganz klar, den haben wir wieder. Ich habe mir selber in den Mund gespritzt und sie hat mir dabei geholfen. Das fand ich ganz verrückt eigentlich.
The fuck, erzähl, wie hast du das denn gemacht?
Ja, ich habe mich so eingerollt. Das ist Sport schon. Du musst dann masturbieren, dass du kurz vorm Kommen bist und dann rollst du dich ein.
Also
ich komme nicht selber dran, das habe ich früher mal probiert, aber da brichst du das Kreuz und bist ewig Rollstuhlfahrer. Aber dass er halt in Tropflinie war und dann habe ich mir selbst in den Mund gewichst. Das ist die Symmetrie. Ich finde, wenn man das bei einer Frau macht, kann man das bei sich selber auch mal machen.
Ja, klar. Ja, ich meine, ist aber nichts dran, aber ich stelle es mir schon als sportliche Meisterleistung vor.
Es ist sportlich. Es ist genau wie die Kamera fast ein, wenn du gerade filmst. Es gibt den gemütlichen Sex, es gibt den lass was ausprobieren, es gibt den wo sind die Grenzen Sex und was kann ich nicht, was macht Spaß. Komischerweise auch für uns bisher sowohl ein zeitliches als auch ein sage ich mal, ein logistisches Ding, kein Leder, keine Kostüme, nichts zu krasses, was Zeit kosten würde, die wir nicht hätten, aber wo es auch, also wir sind gerne nackt. Mhm. Nichts dran, einfach so, wie Gott uns geschaffen hat, und dieses Leder.
Und das scheint auch irgendwie ein bisschen, also zumindest bei dir, so eine Sexphilosophie zu sein. Also zumindest so als außenstehende Beobachterin. Du hast zum Beispiel das Wort animalisch benutzt, als du gesagt hast, ja, da bin ich animalisch im Sinne von recht nah nach der Geburt hatten wir wieder Sex. Du hast von Körpergerüchen erzählt, ne, und jetzt auch von diesem Nacktheitsding. Das scheint eine Philosophie zu sein, sozusagen, wie du Sex wahrnimmst.
Es ist, ich war kurz davor, diesen ganzen Lederfetisch ein bisschen herunterzutun oder so, aber es ist auch, dieses Nacktsein gibt dem Schwanz auch ganz viel Raum. Also wenn du den anpackst und so und dann der Kopf so eng, zu knirschend und so, und dann geht halt gar nichts. Und das Nacktsein gibt dem Schwanz ganz viel Raum. Sorry, dem Penis, wie auch immer.
Ja, also, du kannst nur Schwanz nennen.
Ich wollte vorher noch sagen, ich bin eher der vulgäre Typ. Also dem Schwanz gibt's einfach Raum. Und das ist dann auch in der Funktion dessen, was auch andere Sachen angeht. Ich finde dann, und ich gucke sie unfassbar gerne an. Sie sagt so, alt, alles fing an, Gravitation und so, Schwerkraft. Und ich habe ja gesagt, es ist nicht wichtig, wie wir aussehen, sondern was wir miteinander machen. Sowohl im Bett als auch sonst wo. Und das macht immer noch Spaß. Das ist, wie hast du geschrieben? Hast du noch Lust auf das, wie, auf das? Ich fand, bei manchen unserer Mails waren so zweideutige Sätze drin.
Echt?
Du, ja. Hast du noch Lust oder magst du kommen und so? Und da habe ich natürlich gleich den Subtext im Sinne dieses Podcasts auch den Subtext hingesehen. Und hast du noch Lust, wäre eine Lebensphilosophie. 43 Jahre. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Ich habe noch Lust. Und da ist halt Leder und auch die Zeit und dieses Kostüm und sich dann komisch fühlen und so. Weil einfach, es kommen ein paar Rundungen dazu. Und sie findet das in Leder nicht ästhetisch. Ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß aber, was sie meint, glaube ich. Und da ist es einfach, das Natürlichsein auch sich sehen, wie man älter wird, was sich verändert und so.
Das ist ja auch einfach ein absolutes Privileg, wenn man zusammen älter wird, ne? Und zusammen diese Entwicklung durchmacht. Das ist ja auch schön.
Es war manchmal was echt hart am Limit und da ging es einfach darum, dass sie mich nicht gehen lassen wollte und ich nicht gehen wollte. Mhm. Die Momente gibt es immer wieder. Wir hassen uns, wir lieben uns. Wir hassen uns wieder, wir lieben uns wieder. Und da sind manchmal ganz extrem kurze Zeiträume dazwischen. Ich habe da mal dieses Bild dieser Latino-Filme, wo sie ihn batscht und er sie zurückbatscht und dann küssen sich ganz wild. Das ist bei uns extremer. Ich werde dann, wenn sie mich zu pampig anfährt, setze ich sie herab. Dann wird sie noch pampiger. Dann haben wir uns fürchterlich in den Haaren und einen halben Tag später komme ich, kann man das nur machen und dann können wir Sex haben. Mein Lieblingswort, und das haben wir zusammen entwickelt, für Sex ist Snoo-Snoo.
Snoo-Snoo?
Kennst du Snoo-Snoo?
Warte mal, ich muss jetzt gerade an die Lila, es gibt doch diese Serie.
Futurama.
Und da Amazonen. Gibt es die Amazonen. Daher kommt das, oder?
Death by Snoo-Snoo. Snoo-Snoo, das bei Snoo-Snoo. Und das ist so ein wunderschönes Wort dafür. Keiner versteht's.
Geil.
Man kann sich ziemlich offen sagen, dass man jetzt keinen knattern möchte. Mhm. Und es hat so, es ist dieses, ich finde, animalisch heißt auch wenig verbalisieren, sondern einfach so Gefühlen folgen. Und Snoo-Snoo ist halt, komm, lass Vögel.
Ja.
Und das finde ich ganz schön an dem Wort. Und
auch
ich mag diese Amazonen. Mir widerstrebt dieser Dominanzcharakter bei einer Frau, aber diese, Vögel, so diese Steinzeit in der Frau, das auch das Bild, von dem sich die Frauen immer trennen wollen, mag ich total. Generell auch bei mir. Je einfacher und je direkter, desto besser. Und das Snoo-Snoo ist das schönste Wort dafür. Wir haben Snoo-Snoo, deswegen.
Okay,
wir haben Snoo-Snoo.
Für mich eine Frage. Das heißt, ihr habt auch in Phasen, wo ihr euch hasst, wie du das gerade sagtest, ihr habt auch Sex.
Unfassbar.
Weil Sex, das ist zum Beispiel was ich überhaupt nicht kann.
Sex ist
beim Streiten, so dann will ich nicht. Ich will keinen Sex.
Ja.
Guck mir nicht nahe. So.
Ja, gut,
und aber es gibt Leute, die das besonders dann auch mögen.
Gerade dann. Wie lange ist bei dir so die Zeit, wo du sagst, das geht ab jetzt nicht? Wie lange muss der Streit rum sein? Müssen da drei Entschuldigungen kommen? Man sagt,
also man muss sich schon wieder vertragen haben. Also okay,
wie lange ist der Zeitraum bei dir?
Wir streiten nicht so lange normalerweise.
Okay. Nee, weil bei mir ist das, Also das längste waren, glaube ich, mal 72 Stunden. Max normalerweise 24 bis 48 Stunden später ist irgendwas passiert in die Richtung. Und ich bin ganz froh drum, weil ich halte Sex für mit das therapeutischste Mittel für Streitigkeiten und so. Und klar, mancher Streit, manchmal hat sie Menstruation, Mental Load, zu viel zu tun, ich dödel wieder rum, war zu langsam und so, und dann kackt sie halt los und dann will ich mir das nicht bieten lassen, weil ich keine Sensibilität habe, kacke ich zurück und dann geht's halt rund und wir schenken uns da gar nichts verbal. Also wir geben es uns da richtig dreckig und dann am Ende ist stunk, aber dann ist Sex unbedingt wichtig, weil warum eigentlich? Weil er ein Konsens mit sich trägt und weil er irgendwie ist wie ein Blitzableiter für schlechte Emotionen. Dann ist es blitzt einmal und dann passt es. Komischerweise. Da ist noch irgendwas versteckt, ich weiß nicht was. Aber,
spannend. Ja. Und okay, also wenn ihr dann gestritten habt und dann Sex habt, ist danach praktisch auch so, ist es das unausgesprochene, okay, wir sind wieder...
Das ist der Handshake.
Das ist der Handshake, so wir sind wieder okay? Ja.
Mein Penis und ihre Vagina sind die Diplomaten, die zwischen Präsident...
Die Abgesandten
zwischen Präsident Vincent und seiner Frau quasi, die den Frieden wiederherstellen. Ja. So sieht's aus.
Crazy.
Ja. Und dann, wie gesagt, das war zeitlang Presslufthammer, aber auch wild. Ich glaube, das hat ja eine Zeit lang ganz gut gefallen. Es gibt ein Video, da hat sie auch passende Unterwäsche an. Mhm. Da knattert sie ganz wild und dann fängt sie an zu schreien. Also Porno-Schreien. Also ich weiß nicht, wie groß der Lustgewinn da war, rückblinken. Und dann habe ich ihr ein T-Shirt in den Mund gesteckt. So schreien. Kam kurz ein entrüstetes Stöhnen und dann ging es weiter. Also das war die wilde Zeit. Ich glaube, das war nötig, aber mittlerweile ist es eher, je länger wir voneinander Zeit haben, je länger wir nackt aufeinander rumliegen können, je länger wir aneinander rumspielen und so. Habe ich auch festgestellt, dass die Dysfunktion eigentlich vom Kopf her kommt und nicht von einem Organismus. Weil wir haben ein ganz langes Vorspiel gehabt, auf einmal brrr, war er da.
Aha.
Und wenn es dann Kinder schlafen gerade, gleich ist soweit.
Wir haben fünf Minuten, los geht's.
Und ich so, nee. Da muss ich mich schon vorbereitet haben. Also dann sage ich, wollen wir? Und dann soll ich eine blaue nehmen. Und dann sage ich ihr das im Vorfeld. Und dann haben wir das, können wir das straight durchziehen. Also man lagert ganz viel vom Akt quasi in die Präsenzzeit der Kinder ein. Das, was sie nicht verstehen. Also nimm eine blaue, geh schon mal duschen, mach mal schon mal. Und dann wird das alles komprimiert in diese 5, 10, manchmal 15 Minuten. Und dann es ist intensiv, es ist sehr funktional. Sie hat auch ein unfassbar, so was mir auch meiner Selbstkontrolle sehr entgegenkam, war, sie hat einen sehr kurzen Erregungsbogen. Also früher war es mal länger, wenn ich mich ungeschickt dran stelle, braucht sie länger, aber ich hatte schon Orgasmen, die waren nach 5 Minuten. Top 5 Minuten, das geht manchmal unfassbar schnell bei ihr.
Okay, super. Und das passt natürlich perfekt in diese kleinen Zeitfenster.
Passt das rein. Ja, in diese kleinen Zeitfenster passt das rein. Aber so Vorspiel, Küssen, lecken, massieren, alles, je mehr es geht. Also was ich meinem Ich zum Beispiel sagen würde, rein praktisch, mach keinen Oralverkehr auf der Autobahn.
Okay.
Was? Das war, also wir sind mal gefahren von mir zu Hause Richtung irgendein, ich glaube es war ein Hotel, dann habe ich gesagt, lass mir noch mal einen. Und dann hat sie es gemacht während der Fahrt und ich bin gekommen. Ich bin 80 hinter einem LKW gegurkt und hinter mir war noch einer. Also wenn wir damals schon Kinder gehabt hätten, hätte ich gesagt, das war grob fahrlässig. Weil es gibt diese kurzen 1 bis 3 Sekunden, wo echt du auf Autopilot fahren musst. Auch Kontrolle, Filmen, durchhalten, bis beide gleichzeitig kommen. Selbstkontrolle ist bei Männern immer so ein Thema. Und beim Autofahren kommen ist halt... Also mindestens schon 10 Jahre her, dass wir das gemacht haben, also strafrechtlich und nicht mehr angreifbar. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal machen würde. Bestimmt nicht mit 2 Kindern. Also das ist
schon risky, ne?
Risky, ja.
Aber man macht halt auch schon manchmal verrückte
Dinge. Als Jugendliche, also wenn du deinen Text probierst, was war noch so ein Ding? Gut, das banal, Sex im Wald. Also nee, wir waren wandern und sie hatten mir im Wald, es war so ein Wanderwochenende irgendwo im... Wo waren wir da? Im Schwarzwald, glaube ich. Aha. Und dann waren wir so im Wald, waren lange keine Leute mehr zu sehen. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wer es initiiert hat. Hat sie gesagt, soll ich dir einen runterholen? Also so ein bisschen vom Weg ab. Und sie fand mein Wanderkostüm, sie steht so, wenn ich auf dieser Wanderungsdress, so ein bisschen Lederhosen-Style, Heidi und der Almühi oder Heidi und Peter, Ziegenpeter, fand sie ganz geil. Und dann hat sie mir die Hose runtergezogen und dann einen Rap umgemacht. Und dann habe ich den Wald begossen mit meinem Sperma. Das gute Sperma.
Das gute Sperma.
Das gute Sperma, das ist eine verrückte Geschichte. Und das auch. Also Exhibitionismus, ich finde es schwierig natürlich, wenn es andere Leute betrifft oder es jemand sieht, würde ich mich auch schämen. Also frei sein. Ich habe jetzt auch mal die Hoffnung, dass wir irgendwann mal einen Urlaub machen, wo auch FKK ein Spiel war. Das hatten wir noch nie. Mhm. Beziehungsweise wir hatten es mal, aber da stand in den Rezensionen drin, dass die ganzen geilen Männer da rumstehen und keine Frauen. Habe ich halt nichts davon. Aber und sie auch nicht. Ich glaube, das wird sich auch scheiße für sie anfühlen.
Aber sowas wie so eine Swingerclub-Erfahrung oder so?
Wollten wir mal machen. Hat sie mal angestoßen. Ich finde Partnerschaft und das gerade bei ihr hat auch viel mit Verletzungen, auch viel mit. Also ich weiß noch, wir hatten mal eine Geschichte. Da war die Beziehung noch ganz früh, da wusste ich gar nicht, dass das so mit uns laufen war. Da habe ich erzählt, dass ich mir eine Frau getroffen habe. Da hat sie gesagt, das kannst du mir natürlich erzählen, kannst du machen. Aber ich habe große Angst davor, was es ist, wenn es dir bei dir besser gefällt als bei mir. Und da habe ich gemerkt, was es geschlagen hat. Und deswegen bin ich in einer, es ist noch so viel zu tun. Also Swingerclub, mal gucken. Aber das muss ganz klar auch von ihr ausgehen. Und das sollte nicht so ein, ich mache das, weil ich dir das gefallen will. Sollten wir mal machen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich mich fühlen würde, wenn es von einem anderen Mann gevögelt würde. Weil da hat es mal so einen Part in einem Podcast, wo jemand gesagt hat, er hätte gesehen, wie ein anderer seine Frau gevögelt hätte und die hat einen Squirting-Orgasmus gehabt. Also das würde ich meiner Frau mal wünschen, dass sie einen Squirting-Orgasmus hat. Sie steht da nicht so drauf, das hat für sie auch mit Einheiten von Urin und so, das findet sie unangenehm und so. Aber es ist so, ich stelle mir so der Squirting-Orgasmus ist quasi der Bonus-Level-Sexualfolge. Ich würde mir wünschen, dass sie diesen Bonus-Level. So sehe ich das, keine Ahnung. Vielleicht ist für andere mag es banal sein und täglich Brot. Ich finde es noch sowas zu erreichen. Ist. Und da wäre halt die Frage, ob das in einem Swingerclub mal passiert, dass da irgendjemand noch mit einem krassen Cock oder einer anderen Technik da mal rangeht und dann mal richtig was. Richtig Wellen quasi. Aber ich weiß auch nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn da ein anderer am Werk wäre und ob wir es gemeinsam machen. Bisher war es immer eine Zweiersache. Vielleicht ist das große Abenteuer, was noch aussteht, mal mehr Leute ins Boot holen. Ja.
Ich fand es übrigens sehr bemerkenswert, wie deine Frau das schon so früh in der Beziehung formuliert hat, mit dem, du kannst mir das ja ruhig erzählen, sozusagen, aber ich habe Angst, dass es ihr. Das klingt wie extrem reifes Kommunizieren über Eifersucht und die Ängste, die dahinter stecken, ne? Und oft ist das ja was man versteckt und dann wird man wütend oder sonst was.
Ängste, ja.
Und da kann ich mir richtig gut vorstellen, wie das bei euch gewesen sein muss, wenn sie über so ein Thema wie Eifersucht so sprechen kann, ja. So verletzlich auch und so offen. Ja. Was das für dich bedeutet haben muss, offene Kommunikation dann halt auch im Sexleben. Ne? Also
sie hat das natürlich gemacht. Also sie war einer der ersten, die so offen kommuniziert hat, wie es normal war und wie es erwartet haben. Und sie hat das völlig offen. Eifersucht, Ängste. Sie kann gut über Ängste reden und sie sagt, sie ist dann eifersüchtig. Klar, sie könnte sich schwer vorstellen, wie ich Sex mit jemand anderem hätte. Deswegen hat das bisher auch immer im Zweierkreis funktioniert. Eine Therapeutin in meiner frühen psychiatrischen Karriere hat gesagt, die drei wichtigsten Sachen im Leben sind gutes Essen, gutes Reden und guter Sex. Und gutes Essen und gutes Reden gehören zusammen und gutes Reden und guter Sex gehören auch zusammen. Also der Sex fängt in den Lenden an und geht im Mund weiter oder an den Stimmbändern, ganz klar. Du, ich bin geil, lass mal was machen. Wie üblich, oder? Mit Schaf. Und dann musst du drüber reden. Und ja. Das ist, rede drüber, scheiße. Die 30 Sekunden sind weg, aber rede über Sex. Wobei, das wäre auch eine Botschaft, die ich nicht hätte senden wollen, weil ich habe viel drüber geredet. Wenn du nicht weißt, worüber du redest, macht das auch keinen Sinn. Aber es gehört zu einer Beziehung, wo Sex quasi funktioniert, damit der langfristig sich entwickelt und noch gut bleibt, muss man reden. Ne?
Ja. Gibt's irgendwas ganz Verrücktes, was ihr mal so sexuell gemacht habt? Und ich meine jetzt nicht gefährlich, wie auf der Autobahn.
Verrückt? Ja, jetzt.
Also was du als verrückt empfinden würdest?
Bestimmt.
Also ich meine, ich mache jetzt hier den offensichtlichen Versuch, noch ein paar Storys so aus dir rauszuziehen. Ich nehme auch gerne was euch peinlich ist.
Peinlich.
Wo mal was richtig schief gelaufen ist. Aha.
Ay, caramba. Es involviert die Kinder, ey. Es involviert die Kinder. Wie war das? Ja, die guckt unten Fernsehen, da wird schon nichts passieren. Dup, 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 dup.
Nein.
Oh Mann, und dann bist du, es ist immer, oh Gott. Du bedeckst deine Schau. Du willst nicht, dass deine Kinder mitkriegen, was du da machst. Was machst du da gerade? Ja, das klingt saublöd. Die Mama hat Rückenschmerzen, ich massiere sie.
Nein!
Ja, ganz, ganz.
Okay, aber warte mal. Das heißt, ihr hattet Sex, Rückenschmerzen klingt, als wärt ihr in Doggy erwischt worden?
Ja, sowas. Ja.
Oder? Also,
es war eine Missionarstellung. Ich habe irgendwas gesagt wie, ich massiere die Mama oder der Rücken tut dir weh. Du nimmst das Erste, was dein Kopf dir hinschmeißt, der sagt, sei jetzt bloß nicht ehrlich, sei nicht ehrlich, erzähl irgendwas. Ja. Und die Kinder nehmen es, also du kennst den blauen Delfin, gell?
Den was?
Den blauen Delfin, diese Figur aus blauen Delfinen, die so eine menschliche Form nach sich geben. Und die menschliche Form siehst du nur, wenn du einen gewissen Reifegrad entwickelt hast. Der blaue Delfin. Und wir sagen immer, war der blaue Delfin noch. Aber langsam merkt man so mit 10 Jahren, Penis wird jetzt inflationär gebraucht. Und,
ach, echt?
Und, ja. Und da, was macht ihr da und so? Da wird's interessanter. Ich bin mal gespannt, diese ganzen ödipalen Themen und so, das ist noch gar nicht, aber ganz klar von Kindern erwischt werden, das ist.
Ja, oh Gott, das stelle ich mir ganz schlimm vor.
Und was mir peinlich ist, erwischt wurde, also selber beim Masturbieren erwischt zu werden, ist unfassbar peinlich, gerade von seinen Eltern. Ich habe mal meine Eltern beim Sex erwischt, das war vielleicht auch so eine Sache.
Wie alt warst du?
17.
Oh.
Und die haben dann in einem abgedunkelten Raum gelegen, er hat sie gelöffelt.
Aha.
Und ich habe das erst Jahre realisiert später. Ach, die hatten ein Löffelchen Sex. So.
Echt?
Ja, das habe ich da gar nicht gemerkt. Und so, die haben mich so... Das Rad der Zeit wiederholt sich und wiederholt sich. Und du erwischst deine Eltern, dann erwischen deine Kinder dich und irgendwann erwischen ihre Kinder sie. Was ist noch? Was haben wir Crazies mal gemacht? Also, ich weiß, also Videos wieder. Ich habe mal ein Doppelcam-Video gemacht.
Doppelcam?
Wo du quasi so ein Bild im Bild hast.
Oh.
Und zwar habe ich eine Kamera aufgestellt und habe die in den Raum gestellt und habe groß gefilmt und habe ihr aber noch die GoPro in die Hand gegeben, während sie mir einen Rimdrop verpasst. Bestes Video ever.
Crazy.
Ja.
Okay.
Und ganz wichtig, ich habe sie endlich mal habe ich jetzt ein Adventsgeschenk bekommen. 24 Tage jeden Tag einen einminütigen Dirty Talk. Sie redet nicht gern, weil sie das Gefühl hat, wenn das aus ihrem Mund kommt, dann ist das blöd. Ey, es gibt keinen... Da kann ich meilenweit vom Orgasmus wechseln. Sie sagt 3 Wörter, das sind die richtigen. Geht's los. Das ist unfassbar. Hat sie mir in 24, das war nicht der erste Kalender, den anderen, den sie gemacht hat, war, sie hat mir 2 Einwegkameras geschenkt. Jetzt habe ich an mein Handy mal alles, so ein kleines, was steht vorne drauf? Stoff, aus dem die Träume sind oder so. Und da sind so analoge Bilder drin von ganz viel Oralverkehr,
cool.
Facials. Ich stehe pumpend über ihr und sie ist vollgespritzt mit Saft und so. Also diese klassischen Bilder und so. Und da hat sie mir ein Geschenk gemacht. Sie ist unheimlich experimentiert, weil die das auch schon noch mit so Sachen. Sie bringt immer wieder frischen Wind rein und das ist ganz schön. Und das eine war halt 24 Mal Dirty Talk und sie macht das unfassbar gut. Nein, das klingt komisch, aber nein, tut's nicht.
Ja, aber das da also eigentlich müsste sie jetzt dann bitte auch nochmal in den Podcast kommen und dann erzählen, was man denn so sagen kann, weil ich glaube, das ist was, wo ganz viele Leute ein Problem mit haben. Und du hattest ja gesagt, sie hatte da auch Hemmungen.
Ja.
Und hat sich dann überwunden und
absolut.
Das gemacht.
Und das fand ich gut gemacht. Und vor allem, es ist so Banane, beschreib einfach die Dinge, wie sie sind und gib ihnen schmutzigen Namen.
Haben wir die Anleitung.
Ja, es fühlt sich so gut an, wenn ein Saft in mir kommt und spritzt jetzt los und so. Es ist völlig Banane. Es ist einfach logorö. Wie war das? Woher weiß ich, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Sag's einfach und denk nachher drüber nach. Und dann passiert da meistens ganz gut. Also ich habe bei ihr noch nie erlebt, dass das irgendwie ein Upturner war. Ich gesagt, jetzt geht auch nichts mehr. Das war nie der Fall. Ne? Das ist Reden. Wie gesagt, Reden. Ne?
Du hast es ja jetzt schon ein paar Mal angeteased. Ich bin dafür, dass wir jetzt mal einsteigen in den Bereich Psyche, Performance-Druck, kleine blaue Pillen, etc. pp.
Ja.
Wie hast du es genannt? Was hast du?
Eine psychosomatisch bedingte erektile Dysfunktion.
Mhm.
Mein Hirn ist zu laut.
Dein Hirn ist zu laut.
Mein Hirn ist viel zu laut.
Und das äußert sich einfach darin, wenn du Druck verspürst?
Geht gar nichts.
Okay, das heißt, du wirst nicht hart, richtig?
Ist wie abgeschnitten manchmal.
Bist du im Kopf trotzdem erregt oder ist das auch einfach nicht gegeben, weil eben dieser Druck da ist?
Das ist auch nicht gegeben immer.
Ah ja.
Das heißt, da baut sich überhaupt keine Lustgewinner. Manchmal sind es ja diffuse Sachen, manchmal ist es ganz klar. Also während dieser Phasen, wo wir zeugen wollten und es echt kleine Zeitfenster waren, habe ich gesagt, geht nicht. Hab's probiert, wie blöd, ging nicht. Da wurde nicht hart. Das ist halt, für mich gehört zum Orgasmus ganz viel ein positives Gefühl, ein Erregungsgefühl, ein Geilheitsgefühl, ganz klar. Und wenn das nicht da ist, dann passiert halt nichts.
Ja.
Und mag ein Gesellschaftsthema sein, ist ganz klar auch ein Kinderthema, es ist ganz klar auch ein Jung-Alt-Thema. Wenn du die Zeit nicht hast und den Raum nicht hast, das mal auf natürlichem Wege passieren zu lassen, dann passiert auch nichts. Also, das war eine Massage und dann haben wir uns eine Stunde Zeit genommen, es waren keine Kinder da. Und dann stand da wieder eins.
Ja, guck mal.
Ja. Und das ist ein gesellschaftliches Ding, also ein zeitliches Ding. Jetzt mit Kind und heute auch durchtacken, arbeiten und dann hier noch, da noch, dort noch. Ich finde, man muss sich mehr Zeit gönnen für Sex, dann wird auch weniger nach Blödsinn
gemacht. Stimmt wohl. Tut bestimmt der ganzen Welt gut.
Das tut der ganzen Welt gut. Und es ist ein Kopfding. Es schwingen ganz klar zwei medizinische Sachen mit. Also eine Aufmerksamkeitsstörung und vermutlich auch eine Schizophrenie, also eine Stimme im Kopf. Ich habe die früher mal, es war so, wenn du so ein Pfeifen im Ohr hast und so einen inneren Selbstgespräche führst, das ist schon der halbe Weg. Und ich habe immer gedacht, ich müsste das so hören, wie ich dich jetzt höre. Ist nicht so.
Ach so.
Ist gar nicht so. Mir ist aufgefallen bei meiner letzten schizophrenen Episode, da habe ich die Medikamente abgesetzt, weil ich mal gucken wollte, ob mein Körper es ohne kann. Fun Fact, nein. Und habe ich mich in stationäre Behandlung begeben und dann habe ich auch im Vorfeld immer mit der Krankheit immer die Gespräche vorgeführt und gesagt, das musst du dann sagen, wenn sie das sagt, und es war krankhaft. Und dann sagt sie irgendwas und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und das Krasse war, ich hatte noch nie so eine Stille gehört. Richtig still war es. Und das ist, wenn du diese Stimmen mehr oder weniger auch seit deiner Jugend im Kopf hast, entweder weil sie immer da waren, oder weil sie übers Kiffen und über die Aufmerksamkeitsstörung dahin kamen, dann weißt du gar nicht, wie wertvoll Stille ist und was Stille eigentlich bedeutet. Und das, wenn die Stille nicht da ist, ist das für den Sex mal so, aber meistens ist es sehr nicht förderlich.
Und deine Methoden, um damit umzugehen und trotzdem Sexualität zu erleben?
Und dann um die blaue Zeit, entweder Zeit nehmen, da sich damit abfinden, dass Sex nicht perfekt ist, dass er mal stehen kann, mal nicht, dass er mal hart ist, mal weicher, dass sie auch mal ein paar Techniken ausprobiert. Dieses Reiten, gucken, dass er nicht rausflutscht und so. Also entweder Sex mit Umwegen oder mit Komplikation, sage ich, oder eine Blau. Auch eine Blau macht es völlig, die schaltet den Kopf aus. Und ich weiß gar nicht, ob ich da die Stimmen nicht gehört habe, aber
Also die sind so abgedumpft?
Die sind völlig abgedumpft, ja. Da ist nichts mehr da und dann hat das so einen positiven Spin auch. Ja.
Crazy.
Ja.
Und wann hast du das erste Mal ausprobiert? Weil du hast ja auch gesagt...
Das hat meine Frau initiiert, die hat gesagt, komm, lass mal machen. Da kamen auch so Sachen wie jetzt Zeugungsdruck und auch, ich glaube, das war um die Zeit, das war vor meiner toten Tochter, hat sie gesagt, lass mal ausprobieren, es wird jetzt anstrengend. Und dann hat sie es bestellt. Und dann habe ich eine genommen, habe gemerkt, ey, krass. Ist völlig... Du brauchst kein Tantra und kein Selbstmeditieren, um da auf den Trichter zu kommen innerhalb von 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie schnell das Ding wirkt. Das ging erstmal rasend schnell, vielleicht war es auch so ein Placebo-Effekt. Habe ich gemerkt, ey, Alter, das ist ja, da kann man Kopf ausschalten. Das simpelste Wort ist genau das, was es trifft, Kopf ausschalten einfach. Und da sage ich, wenn da jemand jugendlich weiß ich nicht, da soll es eigentlich noch ab einem gewissen Alter, Mitte 20, Ende 20, wenn es dann nicht klappt oder das Gefühl hast, probier es aus. Geh zu einem Therapeuten. Therapeuten finde ich sowieso gut. Ich war zwar noch nie beim Sexualtherapeuten, aber ich finde therapeutische Arbeit wichtig. Für Jugendliche meist auch. Gerade wenn sie eine Suchtneigung haben, wenn sie viel mit Kontakt zu Alkohol, Marihuana und so haben, finde ich Therapeuten gut und Sexualtherapeuten auch. Ich habe es mir, meine Frau war eigentlich der Sexualtherapeut. Hat gesagt, lass probieren.
Hat sie den Job für dich übernommen?
Sie hat mich da ein bisschen bei der Hand geführt, ganz klar. Ja. Und dann kann man sich auf andere Dinge konzentrieren. Dann wird nicht mehr. Das ist halt so, das Glied muss stehen. Und wenn das Fokus vom Sex wird, geht es. Aber es ist was anderes, wie das Glied steht und man kann nach anderen Sachen gucken und gucken, was man mit dem stehenden Glied machen kann. Es sind einfach zwei unterschiedliche Formen von Sex. Und ich finde, wie gesagt, diese Altherren, impotenten, schwanzlosen Aura, die diesem Medikament anhaftet, ist völlig unbegründet. Das ist eigentlich ein Segen. Also es ist schön, in diesem Zeitalter zu leben, weil sowohl mentale Krankheiten als auch sexuelle Störungen, es gibt keinen besseren, Hut ab vor all den Therapeuten, die an der Lebensqualität und sowohl der sexuellen als auch der mentalen der Menschen da draußen arbeiten. Ich finde, das ist ein absolut unterschätztes Berufsfeld, was derart einen Mangel wirtschaften muss, wo du dir sagst, mentale Ausfallerscheinungen sind heute die Regel, nicht die Ausnahme. Und die Psychiater müssen für jede freie Minute kämpfen da draußen. Das ist eine Schweinerei eigentlich. Es gibt diesen Schlüssel, der sagt, es gibt eine Überversorgung. Ich konnte von dieser Überversorgung in keinem Bereich, weder im sexuellen noch im mentalen, irgendwas feststellen. Also das ist ein Unding. Naja.
Ja. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und irgendwie hört sich das schon fast wie so ein Schlusswort an. Ja. Wenn wir jetzt diese Folge so Revue passieren lassen. Du hast ja echt vieles erzählt und wir hatten sehr lustige, auch absurde, aber auch sehr ernste Momente. Ja. Und wenn wir das jetzt eindampfen auf diese 30 Sekunden, die du mit dem jungen Vincent hast.
Lieber Vincent, Sex muss sich entwickeln. Du findest die eine, mit der es gut wird. Bleib dran. Es ist nicht auf Anhieb gut. Es wird mit jedem Mal besser. Sei, lieb dich selbst, ganz klar. Mach mal Fehler. Das muss nicht immer gut funktionieren und probier was aus. Geh raus aus deiner Schildkrötenschale und probier vielleicht auch mal Viagra aus.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.